Two Pod One Cast.
Der Podcast mit Brummel.
Und Leute, willkommen zur weiteren Episode von Two Pod One Cast, dem Podcast mit Brummel. Die heutige Episode geht um Titanic. Und mit dabei ist natürlich der Philipp.
Guten Abend zusammen mal wieder.
Und bevor wir ins eigentliche Thema uns hineinwagen, volle Kraft voraus Richtung Titanic nehmen, haben wir jetzt hier unsere 100 Hot Seconds.
Zweimal ja. 100. Bis nächstes Jahr, bis zur Qualitätsoffensive haben wir einen festen Namen.
Haben wir einen guten Namen.
Irgendwann fällt uns schon was ein.
Ja, aber wir haben jetzt einen Jesus im Studio stehen, der uns auf Schritt und Tritt begleitet.
Der segnet quasi diesen Podcast und der passt auf uns auf.
Genau.
Dass wir ja nie wieder spoilern. es wird eh wieder passieren.
Ja, aber dann haben wir Jesus, der uns dann einfach mit einem...
Gleich die Sündenfleisch.
Genau, er tut uns gleich komplett zusammenschlagen oder so.
Okay, Jan, du darfst einsteigen. Ich mach's immer jemand.
Okay.
Muss nur auf Start drücken.
Ich muss nur auf Start drücken.
Ihr kennt ja das Prinzip jetzt.
Genau, eben. Hoffe ich doch. Wenn ihr aufgepasst
niemand habt. Niemand darf Jan jetzt reinreden, auch ich nicht. Eben. Und ihr besonders nicht.
So. Okay. Ich habe die Woche tatsächlich... natürlich Titanic geschaut, wer hätte das gedacht. Aber auch ein Game, das habe ich mir mal vor einem Monat oder so im Sale gekauft. Und zwar Mittelerde, Schatten des Krieges. Gibt's ja, ist jetzt mittlerweile der zweite Teil der Reihe. Müsst ihr euch so vorstellen. Das Kampfsystem ist einfach von der Batman Arkham Reihe. Ich weiß nicht, falls ihr die draußen kennt, die ist extrem geil. Und das gepaart mit der Story von Herr der Ringe, wo aber allerdings im zweiten Zeitalter spielt. Ein bisschen hat sich der Spielentwickler auch dazu verleitet, Sachen zu erfinden, dass zum Beispiel Kangra, ja, die riesige Spinne, die ihr aus den Filmen sicherlich kennt, da eine Menschengestalt hat, die ist so eine geile Olle und die hat dann auch einen Ring der Macht von Celebrimbor abgerippt. Und viel Klettern, viel Schleichen, Looten und Leveln. Das ist halt das Spielen halt im Prinzip. Macht, die ist eine Minute schon um.
Ja, ist 100. Hast 1,40.
Ah, ich habe 1,40. Ja, guck mal, ich habe Zeit, ich kenne mich halt aus. Ja, im Grunde, ich habe mir auch die ganzen DLCs halt geholt. Was mich aber an dem Spiel ein bisschen stört tatsächlich, die Story kommt teilweise ein bisschen zu kurz. Ich hätte halt viel lieber gehabt, dass sie sich ein bisschen origineller an die Story halten. Und nicht einfach fucking Kankra mit Menschengestalt und was weiß ich da dazu dichten. Das könnte vielleicht die, wo sie mit Hedderinge nicht auskennen, ein bisschen verwirren. Das wäre schade. So, das waren die 1,40.
Ja, ich muss sagen, wir haben jetzt noch zwei, drei Sätze drüber.
Genau.
Ich habe Teil 1 gespielt, Mordors Schatten. Mhm. War schon geil zu zocken, muss ich sagen. Hat sich aber irgendwann doch sehr wiederholt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist halt im Prinzip immer dasselbe. Du kommst in Gebiet rein, musst halt Aussichtspunkte erkunden und Bases
so ein bisschen Assassin's Creed auch mit reingewurscht.
Ja, auch, auch. Aber was halt cool ist bei dem zweiten Teil mit diesem Hauptmannsystem, du kannst deine eigene Ork-Lager da aufbauen. Und ja, die Story ist halt trotzdem noch cool. Aber man soll nicht alles vollnehmen. Ist nicht alles Lore.
Ja. Ich denke besonders für der Ringe-Fans, was nur, wie du gemeint hattest,
ja,
am ersten.
Ist halt so ein Fan-Ding einfach.
Schaut's euch doch gerne mal an. Vielleicht überdenke ich das auch nochmal. Ich habe den zweiten auch noch nicht gespielt.
Ja, wenn es mal im Sale ist, kann ich es jedem empfehlen. Habe ich, glaube ich, für 17 Euro geschossen mit allen DLCs.
Kommt ja jetzt auch wieder die Weihnachtszeit.
Eben.
Der Steam-Sale.
Steam-Sale.
Sind alle heiß drauf.
Sind wirklich alle heiß drauf. Schlag zu, Jungs und Mädels.
So, mit diesem schönen Schnitt zum heutigen Thema, wie eingangs erwähnt. Wir wollen uns die berühmte Titanic ein bisschen genauer anschauen. Wie gesagt, Jan hat den Film geguckt.
Ja, wir tauchen jetzt ab ins kältere Gewässer der Titanic.
Oh ja, ins sehr kalte Gewässer. Ein geschichtliches Thema, was mir sehr am Herzen liegt tatsächlich. Es ist, glaube ich, eins der Themen, warum ich überhaupt heutzutage so geschichtsinteressiert bin, um das kurz vorwegzunehmen. Wir haben damals auf irgendeiner Tombola haben wir so ein Buch über die Titanic gelost. Da war ich irgendwie 8 oder zwischen 8 und 10, irgendwie sowas. Und meine Geschwister konnten damit halt auch nicht so wirklich was anfangen. Es handelt halt von der Geschichte der Titanic. Aber ich fand es damals schon mega interessant, deswegen wusste ich auch immer noch aus dem Stegreif relativ viel über das Thema. Ja, hat mich schon immer fasziniert. Fasziniert, glaube ich, viele, die mal davon gehört haben.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, wir hatten nicht von der Titanic gehört.
Ja.
Ich glaube, jeder über 16.
Ich meine, wir sind jetzt dazu verpflichtet. Spoilerwarnung, wir gehen heute den Film durch.
Ja, genau.
Wer den noch nicht gesehen haben sollte.
Also, jetzt mal ehrlich da draußen. Wenn den Film noch nicht gesehen hat, ausschalten, sofort anschauen.
Und dann
sehen wir uns in 3,5 Stunden wieder.
So ein Ding. Neue 3,5 Stunden oder so, wie lange es heute gehen wird.
Also,
nee, aber.
Ja, das ist ja. Also, wir spoilern heute, klar, wir reden über den Film. Muss dazu sagen, geschichtlich hat das Ding schon Hand und Fuß. Also, klar, ja. Manche Sachen sind filmisch eben abgeändert worden.
Ja,
aber
klar.
So von dem Grundablauf her lief es in etwa so ab.
Ja. Ist nicht umsonst heute der dritterfolgreichste Film mittlerweile.
Ja,
hinter Avatar und
11 gewonnenen
Endgame.
Oscars.
Ja.
Zu Recht gewonnenen Oscars.
Ja, hat jeder mal gehört. Wer damit nichts anfangen kann, dann tut's mir leid, aber jetzt lernt ihr sehr viel darüber auf jeden Fall. Man könnte das Thema wirklich totquatschen. Ich habe recherchiert, ich habe schon einige Sachen weggelassen, aber es gibt da so viele Sachen zu, die auch Jahrzehnte später erst rausgekommen sind, weil es immer noch Vereine gibt, die über die Titanic nachforschen. Ganz
genau,
gerne.
Wo mit Privatvermögen da quasi mit U-Booten dann auf Tauchstationen gehen.
Ja, es gibt zum Beispiel auch einen Titanic-Verein in Deutschland und in der Schweiz, die quasi alles zusammentragen auf so einer Jahreshauptversammlung, was sie so gefunden haben übers Jahr.
Alter,
es ist verrückt.
Da würde ich gerne mal hingehen.
Ja, das
ist bestimmt mega interessant.
Also das Ding ist vor 108 Jahren mittlerweile gesunken und fasziniert bis heute.
Ja.
Und genau das wollen wir uns heute eben mal anschauen.
Ja, würde ich sagen.
Ich habe ein bisschen was Geschichtliches. Der Film steigt ja erst später ein, ne?
Ja, ich würde einfach mal anfangen mit dem Schiff an sich.
Genau.
Erklär mal, wie sah die denn Titanic aus?
Ja, ich habe mit dem Hergang erstmal angefangen. Wie kam es überhaupt dazu, dass dieses Schiff die Welt erblickt hat? Und zwar gab es 1907 von der Reederei White Star Line. Das war damals die größte oder eine der größten Reedereien Englands, also Schifffahrtsgesellschaften. Die hat 1907 den Bau von 3 großen Passagierschiffen beschlossen. Das war die Olympic, die Titanic und später dann die Britannic. Ist, glaube ich, egal, ob man jetzt Titanic oder Titanic sagt. Verzeiht's mir oder verzeiht's uns. Wir switchen, glaube ich, so
ja,
oft. Ist ja auch egal, man weiß ja, was gemeint ist.
Eben.
Ja, genau. 1907 3 Schiffe geplant und beauftragt mit dem Bau der Schiffe wurde die Werft Harland & Wolff in Belfast. Das ist heutzutage Nordirland. Damals war es, glaube ich, noch British Empire. Der Heimathafen der Schiffe sollte gemäß der Reederei selbst in Liverpool sein. Das Traurige an der Titanic zum Beispiel, sie hat Liverpool nie gesehen. Sie hat ihren Heimathafen nie erreicht. Ja, und dann war das quasi, dann ging das Projekt los mit Finanzierungsgeschichten etc. Das Ding, also die Titanic alleine hat 1,5 Millionen Pfund damals gekostet.
Oh.
Klingt heutzutage eher wenig, aber damals war das halt wirklich sackviel Geld, da kommen wir später auch noch
drauf. Ich glaube, das müsste umgerechnet jetzt 150 Millionen sein.
Ja, man könnte es mal umrechnen. Wir haben später noch Ticketpreise für euch. Da merkt man schon, was heutzutage an Kaufkraft sich verändert hat.
Ja, die Inflationsrate ist schon heftig.
Genau. Und am 31. März 1909 wurde dann quasi die Kiellegung gemacht. Also der Bau hat maßgeblich begonnen. Stapellauf war dann 31. Mai 1911 und die Indienststellung am 2. April 1912. Und bei dieser Indienststellung galt die Titanic eben als das größte Schiff und sogar das größte bewegliche Objekt seiner Zeit.
Genau, und als unsinkbar. Was aber nur, das wurde ja nicht mal von den Erbauer gesagt, sondern von der Presse.
Genau, das ist so Mythos Nummer 1. Das haben, glaube ich, auch viele gehört, dass sie als unsinkbar galt. Das hat die Reederei selbst nie gesagt.
Eben.
Das lag, wie gesagt, an der Presse. Da gab es eben einen Vorfall. Wie gesagt, die Titanic war das zweite Schiff ihrer Baureihe. Es gab vorher eben die Olympic, die wurde 1911 fertiggestellt. Und was ihr wissen müsst, die Schiffe, alle drei, waren von den Maßen her exakt gleich. Das hatte den Vorteil, dass du dir die Kosten erspart hast, nochmal von Grund auf neu ein Schiff zu planen. oder zwei neue Schiffe. Das heißt, du hast den Plan von der Olympic genommen und hast daraus eben dann später noch die Titanic und die Britannic eben gemacht. Hat halt sehr viele Kosten gespart. Der einzige Unterschied, warum die Titanic dann eben als größer angesehen wurde, war, dass mehr Innenraum verbaut war. Das heißt, die Titanic hatte noch ein Deck mehr und eine große Glaskuppel, die quasi mehr Innenraum gegeben hat. Ja. Aber ansonsten von Länge und Breite und Höhe her und vom Tiefgang des Wassers waren die Dinger exakt gleich.
Ja, auch von den Motoren. Die hatten ja auch, glaube ich, die selbe Anzahl von den Schornsteinen.
Ja.
Die waren ja wirklich zum Verwechseln ähnlich.
Ich meine, wer es nicht kennt, kann schnell mal die Olympic googeln und dann nochmal die Titanic. Die Dinger sehen gleich aus.
Ja.
Du siehst nicht wirklich einen Unterschied.
Deswegen gibt es auch die Verschwörungstheorie, dass damals gar nicht die Titanic, sondern die Olympic untergegangen ist, was völliger Blödsinn ist.
Komm mal, dann kann ich am Ende noch erzählen, genau.
Genau, da tun wir einfach mal kurz die Verschwörungstheoretiker unter uns hier ein bisschen hops nehmen.
Hat sich aber teilweise auch erst nach Jahrzehnten dann aufgeklärt eben. Wo waren wir jetzt genau? Größtes Schiff der Welt. Ja, ich kann noch ein bisschen was zu den Maßen daneben erzählen. Beziehungsweise, nee, wir waren da. Woher es kommt, dass sie als unsinkbar galt? Eben die Olympic 1911 schon fertiggestellt, hatte dann eben einen Unfall in einem Hafen mit einem Schiff der britischen Marine, quasi ein Kriegsschiff, das lag halt daran, dass man die schiere Größe der Olympic überschätzt hat oder unterschätzt hat, mehr oder weniger, den Wendekreis. Und dieses Kriegsschiff quasi mit dem Bug hinten rein, der ja extra dafür ausgelegt war, Schiffe zu rammen, voll hinten rein ist quasi und ein sehr großes Loch gerissen hat. Aber aufgrund der Technik dieser Schiffe, sie hatten eben 15 verschließbare Schotten, die das Schiff in 16 Abteile geteilt haben quasi. Das heißt, wenn wenn das Schiff beschädigt wurde, konnte man diese Schotten hochfahren und das Schiff ist nur zu einem Teil vollgelaufen.
Ja.
Das heißt, die Olympic hatte massive Beschädigungen, aber war noch fahrtüchtig. Und daher kam halt dann dieser Ruf, die Dinger können nicht untergehen, wenn da schon ein Kriegsschiff reinfährt und das Ding easy weiterfahren kann, mehr oder weniger. Was soll da noch kommen?
Ja, klar, wenn ein oder zwei Schotten natürlich dementsprechend dann geflutet sind. Darauf kommen wir aber später nochmal tiefer gehend rein.
Genau, daher kommt halt dieser unsinkbare Mythos, der aber nie von den Erbauern selbst ins Leben gerufen
wurde. Nein, das ist ja auch Blödsinn. Ich meine, kein Schiff auf der Welt ist unsinkbar. Keines. Das ist ja, ich meine, wir reden hier von die Titanic 52.000 Tonnen Stahl. Natürlich kann es sinken.
Ja. Genau. Also jetzt gehen wir mal drauf ein. Was für Ausmaße hatte das Ding überhaupt? Die Titanic war 269 Meter lang, 28 Meter breit, hatte einen Tiefgang von 10,5 Metern, was dann später nochmal wichtig wird. Gesamthöhe vom Kiel bis zur Brücke 32 Meter, wenn du die Schornsteine mitgezählt hast, 53 Meter. Gewicht, wie du gesagt hattest, so, ja, das ist so ein bisschen so eine schwammige Definition, je nachdem, wie das Ding beladen war auch. So um die 50.000 Tonnen, also so knapp 50 Millionen Kilogramm umgerechnet, wiegt schon ein bisschen was.
Es ist schon fucking schwer.
Wurde von drei Turbinen angetrieben, die eine Gesamtleistung von 46.000 PS gebracht haben.
Was aber im Vergleich zu heute gar nicht mehr so viel ist.
Ja, ich meine, wir sind ja jetzt über 100 Jahre zurück, ne?
Ja. Also im Vergleich, ich weiß nicht, ein Zug hat zum Beispiel jetzt, ich glaube, die sind im sechsstelligen Bereich schon. Züge. Okay. Ich glaube, die haben schon über 100.000 PS. Ich kann aber auch jetzt, okay. Also ich habe jetzt nichts recherchiert, das ist halt einfach nur Stegreif.
Nee, das aber kann schon gut sein.
Ich glaube, ich habe mal irgendwas, ich habe mal, kennst du diese Quartetts?
Ja, klar.
Da habe ich so ein Zugquartett gehabt. Da hatte ich, glaube ich, auch mal.
Naja, weißt du ja alles über Züge. Ja,
ich weiß alles.
Er mag Züge.
Ich mag Züge. Ich weiß eigentlich im Prinzip alles nur über diese Schiffsquartett. Da hatte ich auch mal ein Quartett über Schiffe, Kriegsschiffe. Auch fantastisch.
Perfekt. diese drei Turbinen wurden dann auch angetrieben von insgesamt 650 Tonnen Kohle pro Tag, die damals noch per Hand eingeschaufelt werden mussten von den Kesselarbeitern oder wie sie hießen.
Ja, die hatten ja, glaube ich, wie viele Mitarbeiter hatten die an Bord?
Komme ich dann noch dazu. Es waren allein um die 300 für die Kohleschaufeln zuständig.
Ja, gut, die mussten ja rund um die Uhr liefern.
Ja, genau. Das heißt, dann die Dinger mussten die ganze Zeit beheizt werden. Die Reisegeschwindigkeit lag bei 21 Knoten. Das sind um die 39 km/h. Und ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei 24 Knoten, also 44,5 km/h.
Wie schnell fahren denn die heutigen Schiffe, weißt du, zum Beispiel jetzt die AIDA oder so?
Habe ich nicht nachgeschaut, aber ich nehme an, es geht schon schneller mittlerweile.
Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass die da mit 100 lang schippern.
Nee. Ich
kann mir vorstellen, dass die vielleicht 60 km/h liefern
können.
Ist
ja schon mal ein Unterschied für ein Schiff.
Na klar.
Genau. Von den Platzverhältnissen her war es dann so, wenn die Titanic voll besetzt gewesen wäre, hätte man an Besatzung 950 Leute an Personal gebraucht.
Wow.
Summa summarum. Die erste Klasse hätte Platz für 905 Menschen gehabt, die zweite für 564 und die dritte für 1334, was insgesamt eine Passagieranzahl mit Besatzung inklusive von 3547 Leuten.
Überleg mal, fast ausmacht. Ein Drittel davon sind nur Mitarbeiter.
Ja. Das ist halt schon crazy.
Finde ich schon eigentlich bemerkenswert.
Ein bisschen was zur Sicherheit dann eben noch. Es gab 20 Rettungsboote auf der Titanic mit insgesamt 1178 Plätzen.
So.
Jeder, der jetzt hier zuhört, schaltet erstmal seinen Menschenverstand ein und denkt sich so, die haben sich leicht verrechnet.
Aber nein, haben sie gar nicht.
Was heißt, sie haben sich verrechnet? Es war nicht erforderlich, genug Rettungsplätze am Schiff anzubringen. Es waren tatsächlich auch ursprünglich 64 Rettungsboote geplant.
Genau, die hätten ja dann für alle gereicht.
Die wurden aber aus ästhetischen Gründen entfernt, weil es natürlich ein Luxusliner war und das, wenn das ganze Oberdeck voll mit Rettungsbooten war, sah halt nicht so schön aus. Aber wie gesagt, die Regularien der damaligen Zeit haben das halt eben auch erlaubt.
Wurde aber, denke ich, direkt danach geändert. Dass du quasi genügend Rettungsboote an Bord haben musst, dass du alle Passagiere.
Ich meine, das ist ja auch so ein Grund, warum dieses Unglück heutzutage noch so berühmt ist, weil es halt maßgebliche Änderungen herbeigeführt hat.
Ich meine, es sind fucking viele Leute gestorben. Da ist ein Drittel von den Menschen, die an Bord waren, gestorben.
Mhm. Wo war ich schon wieder? Genau, die Vorschrift damals für die Rettungsplätze war bei 962 für ein Schiff von der Größe. Aber du durftest die Plätze auch je nach Schottenanzahl, die du hattest, nach unten korrigieren. Das heißt, laut Gesetz hätte die Titanic 756 Rettungsplätze gewährleisten müssen. Ja. Sie hatte 1178 und damit galt sie sogar als sehr vorbildlich und sehr sicher.
Wow.
Also so Hütig. War... So war die Zeit halt damals. Das ist ein bisschen verrückt, wenn man sich das heutzutage so anschaut.
Ich finde es halt so makaber. Überleg mal, du weißt von vornherein, als Kapitän, okay, im Fall eines Falles, wir sinken, müssen evakuieren. Wir haben von vornherein nicht genug Rettungsboote, um alle Leute zu retten.
Ja, der Fehler war in diesem Denken eben, dass man sich durch die Schotten so sicher gefühlt hat, dass man dachte, dass das Schiff, selbst wenn es nicht mehr manövrierfähig ist, sich über Wasser halten kann.
Ja.
Quasi als überdimensionales Rettungsboot gilt.
Das hätte auch funktioniert, wenn quasi ein Loch in einem bestimmten Radius ziemlich auf einem Punkt wäre. Mhm. Aber wenn
wir werden später noch sehen, es ist ein bisschen dumm gelaufen.
Es ist halt sehr unglücklich gelaufen, alles. Es waren aber auch viele Faktoren, muss man dazu sagen.
Das werden wir dann eben alles noch durchgehen. Ja. Man könnte da sehr, sehr viel noch drüber erzählen, über Kleinigkeiten. Ja. Die wichtigsten Punkte nennen wir auf jeden Fall heute.
Genau.
Und ja, so viel dazu. Eben diese Olympic-Reihe galt als Wunderwerk der Technik. Du hast die besten Materialien genommen, die du bekommen konntest, an Stahl etc., die besten Ingenieure des Landes oder auch gar der westlichen Welt, teilweise aus Amerika, hast du noch Ingenieure hinzugezogen.
Ja, wie hieß denn der Hauptingenieur? Oh, der Bauer.
Bruce Ismay oder so?
Nee, das war der...
Ah nee, Bruce Ismay war der Vorstand. Ja, ich hab den Konstrukteur
gestern leider nicht noch. Ich habe gestern noch sein Wikipedia, der ist ja ein Wikipedia-Eintrag geschaut. Mhm. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ist der Pierce? Nee.
Vielleicht kommt er noch.
Er war auf jeden Fall eigentlich ein extrem schlaues Kerlchen.
Ja, also das Ding war technisch, oder die Schiffe waren technisch das Beste, was man damals so hätte bauen können.
Genau, also die waren schon super sicher im Vergleich zu den anderen.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie heutige Schiffe funktionieren, ob die dieses System dann nochmal weiterentwickelt haben oder ein ganz anderes System haben.
Ja, also ich hatte nicht mehr die Zeit, mich dazu auch noch schlau zu machen, leider.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die heutigen Schiffe so ein ähnliches System auch haben.
Das Schottensystem, ja, nehme ich auch mal an.
Ich meine, das Jüngste, was mich halt mega an die Titanic erinnert hat, war vor einigen Jahren die Costa Concordia.
Ja.
Das ist so die Titanic der Neuzeit.
Weil das halt eindeutig menschliches Versagen war.
Das war halt wirklich, da kann man sich auf den Eisberg schieben.
Ja, die Insel war halt schon vorher da. Ne?
Die Insel war
das ist so dumm,
und Inseln
klingt.
Haben die Angewohner, die dumme Angewohner, die treiben nicht. Die bleiben fest an ihrem Standort. Da hilft auch Hupen nix.
So. Und ja, du hast auch eben bei der Besatzung des Schiffes das beste Personal herangezogen, was es zur damaligen Zeit so gab. Ich habe ein paar wenige Besatzungsmitglieder notiert. Natürlich allen voran Captain John Edward Smith, der vorher schon die Olympic gesteuert hatte, auch bei deren Unfall.
Ja.
An dem wird ja heutzutage nicht immer so ein gutes Haar gelassen.
Nee, er war, muss man dazu sagen, es ist ja in vielen Branchen so, dass wenn die Leute älter werden, soll das seine letzte Fahrt sein, er wollte danach in Rente gehen und dementsprechend war er halt, er war zwar erfahren, ja, aber er war halt auch schon alt. Und du kannst in dem Alter nicht mehr so die Leistung erbringen wie als junger Mann. Und er war vielleicht auch hat sich ein bisschen auf seinen Lorbeeren ausgeruht.
Ja, ich habe da eben auch was zu angeschaut. Ja. Wie gesagt, er war auch bei der Kollision der Olympic hat er sie auch gesteuert.
Ja.
Und das könnte einen Effekt auf ihn selber gehabt haben, diese Schiffe. Denen kann alles passieren, die Dinger sinken quasi nicht.
Ja, das hat ihn leichtsinnig werden lassen.
Und er galt halt eben auch als Kapitän der Millionäre, war sein Beiname.
Mhm.
Will ich ihm jetzt aber auch nicht ankreiden. Er hat sich halt schon um seine Passagiere gekümmert. Zwar jetzt nur um die High Class,
ja.
Aber das ist ja auch eine Art oder ein Teil des Berufs, auch immer mit seinen Kunden quasi eine gute Bindung zu haben.
Präsent zu sein, genau. Weil letztendlich ist er das Aushängeschild von dem Schiff.
Genau, ist ja heute auch noch so. Man vertraut ja im Prinzip, selbst beim Flugzeug, der Pilot ist sehr wichtig und der Kapitän ist halt auch dann das Gesicht eines Schiffs.
Ja.
Ist halt so.
Und nach jeder Fahrt, also ich weiß nicht, ob es bei Schiffen, ich bin noch nie mit so einem großen Schiff halt mitgefahren, aber nach einem Flugzeugflug, wenn du landest, dann klatscht, da applaudiert man normal den Piloten.
Ist immer noch weit verbreitet, ja.
Da bei Schiffen ist es doch, kann ich mir auch vorstellen, dass es so ähnlich ist.
Ich war auch
ist.
Noch nie auf einem sehr großen Schiff.
Ja, aber würde mich mal reizen? Fragezeichen. Also ein paar Freunde, mein Chef ist ja auch schon Kreuzfahrt gefahren, der fand es eigentlich ziemlich cool. Mit der AIDA. Aber wenn man jetzt so die Titanic anschaut, Aber na gut, die heutigen Schiffe sind ja dementsprechend sicherer. Vor allen Dingen, das Problem ist auch, wenn wir jetzt noch bei der Bauweise von der Titanic sind, die hatten ein viel zu kleines Steuerfloß, womit du längst
Ja, das Schiffssteuer quasi, ja.
Genau, das Schiffssteuer war für die Größe von dem Schiff wesentlich zu klein. Was natürlich zur Folge hat, dass das Ding manövrierfähig ist wie ein fucking Stein.
Wobei ich gelesen habe, sie war für ihre Größe relativ gut manövrierfähig noch. Das lag halt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das mit den
mit der Ursache dann, warum sie sank.
Genau, da komme ich nochmal drauf zurück.
Genau, ich würde sagen, dann können wir auch schon beginnen mit der Fahrt.
Oder? Ein bisschen was hätte ich noch. Ein paar
Side Facts.
Also, später wird noch wichtig der erste Offizier William Murdoch und die beiden Ausguckposten Frederick Fleet und Reginald Lee.
Ja.
Was ich halt noch kurz sagen wollte, aus damaliger Sicht kann ich die Besetzung vom Kapitän schon verstehen, weil er ist der Einzige, der Erfahrung mit einem Schiff von dieser Größe hat, mit der Olympic. Und er hatte den besten Ruf in der White Star Line, generell als Kapitän. Hatte ja davor nie irgendwelche Probleme. Für die Kollision selbst konnte er halt auch nichts, weil die Größe unterschätzt wurde im Hafen.
Ja.
Es wurde halt zu eng. Es war quasi die Bestbesetzung, die man sich so hätte aussuchen können. Genau. Ein bisschen was zu den Vorräten der Titanic, damit man sich mal die Größenordnungen vorstellen kann, was da so abging. Als die Titanic quasi sich auf ihre Jungfernfahrt begeben hat, ich habe nur mal ein paar Sachen rausgesucht. Es waren zum Beispiel 72,5 Tonnen Fleisch und Fisch an Bord.
Was?
40 Tonnen Kartoffeln, 18 Tonnen Mehl und 11 Tonnen an Getränken. Darunter 15.000 Flaschen Bier. Das müssen wir natürlich auch festhalten.
Oh ja, das gute Guinness.
Und was eben noch transportiert wurde, war Post. Deswegen ist die offizielle Bezeichnung der Schiffe eben auch RMS Titanic, also Royal Mail Shipment, dafür steht es. Noch Maschinen, Kleidung und für den Film, ich glaube, es ist fast ein Easter Egg, ein Auto wurde auch mit transportiert für den Transport nach Amerika. Aber kommen wir da noch zu.
Da kommen wir später noch zu.
Das Kenner des Films wissen, glaube ich, schon, was ich
meine. Ja, das Auto dient einen ganz anderen Zweck.
Es ist nicht weit gefahren.
Da kommen wir gleich dazu.
So, und was ich eben noch kurz erwähnen wollte, bei der Jungfernfahrt war die Titanic nur zur Hälfte ausgebucht. Weil man möchte es eigentlich nicht so annehmen, aus der heutigen Sicht, das damalige mediale Interesse war eigentlich recht gering, weil du hattest halt ein Jahr vorher schon die Olympik, die quasi gleich war.
Genau, richtig. Du hast ja nur den Vorteil gehabt bei dem Schiff, es war halt noch ein bisschen luxuriöser.
Genau.
Deswegen hat es eher die erste Klasse darauf hingezogen.
Ja, deswegen haben die niedrigeren Klassen eben auch häufiger nicht gebucht, weil es damals einen Kohlestreik gab und die Wirtschaftslage generell unsicher war. Wie gesagt, das Ding hat über 600 Tonnen Kohle am Tag verballert.
Ja, da geht was weg, du.
Ticketpreise.
Ah ja.
Habe ich mir auch noch notiert. Bei der dritten Klasse gab es sehr unterschiedliche Preise, gingen so bei $36 los. Ich habe mir jetzt mal für $60 aufgeschrieben, das sind heutzutage so um die 2000 Euro umgerechnet. Klar, mit Wechselkurs über die über ein Jahrhundert ist natürlich immer schwierig.
Genau.
Und das teuerste Zimmer, was ich gefunden habe in der First Class, lag bei $4.700, was um die 50.000 Euro heute sind.
Ach, schon ordentlich.
Und das ist auch wieder was Spezielles. Du hattest auf der Titanic eben Leute, die von ihrem letzten Geld quasi ihr Ticket gekauft haben, um nach Amerika überzusiedeln, sich da was Neues aufzubauen.
Genau.
Du hattest aber auch, ich glaube, die irgendwie 4 von den 5 reichsten Menschen der damaligen Zeit waren an Bord der Titanic.
Ernsthaft?
Irgendwie so, was habe ich mal gelesen. Also
ich weiß zumindest so gut, der Schiffserbauer war an Bord.
Dann, du hattest halt eine sehr High Society und halt auch, was heißt Battle Arm?
Es war ja die Jungfernfahrt.
Also schon ärmere Leute, ja.
Eben, es kam auch, wie du sagst, es waren auch viele Iren an Bord. Mhm. Klar, die hatten auch, der Großteil der Besetzung war irischer Herkunft, gerade die, wo unten dann mit den Kohlen hantiert haben. Und halt Aussiedler, die weg von England wollten und sich in Amerika was Neues aufbauen wollten. Hast du da noch irgendeinen Prominenten, der da mit an Bord war?
Nee, wobei, aus dem Kopf weiß ich nur Molly Brown, das war eine recht berühmte Frauenrechtlerin später. Aber von den Herren leider niemanden. Aber von der Größenordnung kann man sich da schon so vorstellen, dass ein Elon Musk heutzutage oder ein Jeff Bezos, Bill Gates halt wirklich
die
reichsten Leute der Welt waren da auch teilweise am Verkehren.
Also die kennt man halt. Damals so die Prominentesten der Prominenten.
Und das war es dann quasi so vorweg.
Kann mir sogar vorstellen, dass die Superreichen da gar nichts zahlen mussten, sondern dass sie dann quasi als Werbemaskottchen benutzt wurden. So, hey, guck mal, bei uns, bei unserem Schiff, da fuhr fucking Elon Musk mit und Johnny Depp.
So sagen.
Ja, genau. So die damaligen Brad Pitts und Elon Musk fuhren da halt mit. Ne? Und das war halt damals wirklich so ein Prestigeprojekt von dem Unternehmen.
Aber ja, wie gesagt, mehr oder weniger zum Glück, sie war halt nur zur Hälfte ausgebucht. Gerade halt in den niedrigeren Klassen.
Ja, der hätte ja auch noch viel mehr passieren können.
Ja. Also es waren, glaube ich, 2200 Leute am Board, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
Warte.
Und es hätten doch, über drei, ja, so summa summarum. Und es hätten über 3000 Platz gehabt. Also es hätte noch schlimmer kommen können. Es
sind zwei Drittel der Leute gestorben. Knapp 1400.
Ja. Wenn stimmt, du hast am Anfang ein Drittel. Ja, ist
ja, genau.
Jan hat sich nur
ich habe mich jetzt sogar korrigiert. Also, flame mich bitte nicht.
Und jetzt können wir quasi anfangen. Die Jungfernfahrt der Titanic beginnt. Ja, wie gesagt, in Belfast erbaut. Das ist in Nordirland heutzutage.
Genau, die Hauptstadt.
Die Hauptstadt von Nordirland. Damals war es, glaube ich, noch British Empire einfach.
Ja, das, da gab es aber einen blutigen Krieg dann auch.
Ja, das kam dann eben später noch. Und dann ist sie nach Southampton gefahren. Und wenn ich alles richtig im Kopf habe, setzt hier der Film ein.
Genau, also na gut, tatsächlich beginnt der Film am Hafen, wo die quasi alle ins Schiff dann einsteigen und dementsprechend dann, wie du sagst, Richtung Ziel Amerika, das Land der unbegrenzten Dummheit, hinfahren. und ich weiß nicht, den Film hast du ja auch gesehen, oder?
Mhm. Ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe noch recht viel im Kopf.
Der Leonardo DiCaprio in seinen jungen Jahren, fantastischer Schauspieler. Rose Dalton, ja, gespielt von Keira Knightley, die verdammt gut aussieht
in dem Film. Kate
Winslet. Das war gestern schon passiert. Ich verwechsel immer mit Keira Knightley. Ich weiß nicht warum. Ich bin dumm.
Manchmal. Ja, passiert mit Namen.
Mit mir jedes Mal.
Zu viele Namen von Schauspielern, wie du im Kopf hast.
Von Kate Winslet. Und die sieht verdammt heiß aus in dem Film. Muss
die
man
ist wirklich hübsch in dem Film, muss man halt mal sagen. Verdammt,
die sieht auch immer noch gut aus. Mit Mitte 40, muss man auch mal dazu sagen. Ja, was sich da halt im Film, im Laufe des Films halt anbahnt, so eine Liebesbeziehung, Liebesdreieck, kann man fast schon
man
so sagen.
Man sieht halt so genau am Anfang diese Gegensätze, ne, von dieser von den Passagieren auf dem Schiff.
Genau, also es geht wirklich vom Bettelarm, ja.
Der beim Pokern gewinnt oder sowas.
Genau, der hat beim Pokern eine Karte gewonnen, der Jack. Der, wo quasi einer der Hauptprotagonisten ist, der gewinnt dann eine Karte für die dritte Klasse, die wir schon gehört haben, damals auch schon verdammt teuer war. Und er ist halt so ein Herumtreiber. Ne? So ein Typ, der lebt halt von den heutigen in den nächsten Tag ohne wirkliches Ziel. Der lebt halt im Moment. Und dann trifft er halt auf Rose, die halt mit den High Society sitzt an einem Tisch. Also neben ihr der Kapitän und der Erbauer des Schiffs, ne? Mit solchen Leuten kreist die halt zusammen und natürlich mit ihren Verlobten, der auch übelst der Wichser ist.
Ja, so ein. Das ist so ein Börsentyp aus New York oder sowas.
Genau, ne? Der hat dazu auch ordentlich Kohle, aber ist übelst der Wichser. So ein aalglatter Penner einfach. Also nichts gegen Leute, die an der Börse arbeiten, sei es jetzt Frankfurt oder New York im DAX. Es sind nicht alle Leute so.
Ja, klar.
Ich glaube, mindestens die Hälfte ist cool.
Mindestens.
Mindestens. Tendenz steigend. Und ich glaube tatsächlich, der Film, der tut ja auch relativ detailgetreu arbeiten mit dem Thema. Mhm. Weil James Cameron auch sehr, sehr erpicht war, da Forschungen zu betreiben. Da war ja auch unten und hat das Wrack ja auch gesehen.
Ja, in U-Boot. Das muss man auch sagen, diese Nahaufnahmen, die man am Anfang des Films, glaube ich, sieht.
Genau, ja.
Vom Wrack der Titanic hat er selber gemacht.
Ja.
Mit seiner eigenen Kamera abgedreht. Ohne Filmteam, weil es kommen, glaube ich, nur drei Leute in so ein U-Boot rein, wo das runterkommt.
Ja, das sind ja
eher so. Hat er alles selber gemacht, quasi, in stundenlange Arbeit, tagelange Arbeit. Es dauert ja Ewigkeiten, so weit abzutauchen. Ja, hat er auf jeden Fall sehr gelungen gemacht, finde ich.
Das war auch, glaube ich, so ein Herzensprojekt von ihm.
Merkt man halt, dass da viel Liebe zum Detail drin steckt und dass er auch sich sehr gut mit allem informiert hat über die Genauigkeit.
Ich meine, natürlich sind ein paar Themen und ein paar Sachen natürlich abgeändert worden, weil es halt filmisch besser passt.
Ja.
Naja, es ist ja keine Dokumentation.
Aber ich finde, das nimmt sich auch nicht viel.
Nee, es sind halt so ein paar belanglosere Details. Ich meine, was auch viele glauben, die Omi, wo du am Anfang siehst und am Ende von Film. Viele glaubten ja, das wäre die echte Rose. Damals am Border. Leute, muss euch leider enttäuschen. Das ist eine Schauspielerin.
Die ganze auch, Geschichte ist halt fiktiv, hat er, glaube
genau,
ich, hat er auch
die,
bestätigt.
Die Liebesstory zwischen Jack und Rose ist fiktiv, hat aber meiner Meinung nach super in den Film reingepasst.
Da würde ich zum Ende dann nochmal gerne was zu sagen, ja.
Ja, und die wohl quasi die.
Es war ein genialer Move, aus so einem Ereignis eine Liebesgeschichte
ja,
zu machen.
Ja, da müssen wir unbedingt später mal drüber quatschen. Und die wurde sogar für einen Oscar nominiert, tatsächlich. Als älteste Oscar-Nominierte. Handy-Rekord. Und ja, tatsächlich ist, also wenn man das Ereignis an sich nimmt, ist es ja nur eine Katastrophe.
Ja.
Und James Cameron hat da halt noch ein Liebesstory mit rein vernäht, verstrickt.
So eine Art Romeo und Julia mit rein.
Ja, aber auch mit Gesellschaftskritik, das finde ich so super. Wo quasi
hat er,
auch.
Hat er super gemacht.
Es wird auch da, genau, wie du sagst, Romeo und Julia auf dem Schiff so.
Ja, Romeo war ja auch der Arme und
Julia
die Reiche.
Ja.
Wo die Familie sich gegengestellt hat. Es war ein genialer Move.
Es war perfekt. Und das sieht man dann auch so, ey, ich bin arm, so, aber ich bin glücklich. Und auf der anderen Seite Rose, sie hat eigentlich alles, Geld und so weiter, aber sie ist überhaupt nicht glücklich mit der Lebenssituation. Mhm. Was sucht sie ja dann auch, das Leben zu nehmen? Woraufhin Jack sie dann rettet und daraufhin haben die ja dann erst Kontakt. Und bahnen sich so langsam an.
Genau, das ist aber dann schon auf dem offenen Ozean.
Ja, am zweiten sind, Tag. Die sind dann quasi schon losgeschippert. Das
ja, ja, wie gesagt, ein bisschen was wird aus dem Film entnommen. Sie hat dann eben noch ein, also die Titanic lief am 10. April 1912 gegen 12 Uhr aus Southampton aus, mit dem Endziel New York am 16. bis 17. April, je nachdem, wie man es zeitlich schafft.
Ja.
Und hat noch zwei Zwischenstopps gemacht. Einmal in Frankreich. Verdammt, wieder einen französischen Namen. In Cherbourg oder so. Und nochmal in Irland, in Queenstown.
Queenstown.
Was Jahrzehnte später erst in Dokumenten rausgekommen ist. Bereits als sie aus Southampton losgefahren ist, stand Kesselraum Nummer 5 in Flammen. lag an schlechter Lagerung von der Kohle. Ist halt generell so, für ein Feuer brauchst du einen Brennstoff, in dem Fall die Kohle, Sauerstoff und eine Hitzequelle. Das waren halt die Öfen.
War halt alles schön beinahe zusammengestanden.
Es gab eine Kettenreaktion und bis dieses Feuer gelöscht war, natürlich wusste die Chefetage vom Schiff das,
ja,
dass da was brennt, aber man wollte natürlich keinen Image-Schaden für die Reederei verursachen. Man wollte natürlich pünktlich, bestmöglich, schon möglichst früh am 16. April in New York sein. Deswegen ist man einfach weitergefahren und dieser Brand wurde auch erst am 13. April gelöscht. Das heißt, 3 Tage lang hat die Titanic faktisch gebrannt.
Von dem, weil niemand natürlich was mitbekommen hat, von den Passagieren.
Ja.
Weil die waren ja da unten dann, die mussten ja gleichzeitig trotzdem noch weiter Kohle anschippern.
Ja, was du quasi nur machen konntest, die haben halt den Maschinenraum 5 leergeräumt von der Kohle.
Genau.
Das kannst du da unten nicht mehr löschen.
Nee, du wartest einfach, bis quasi die Kohle abgebrannt ist, fertig. Bis
sich die Sache wieder verflüchtigt hat.
Ja, und da war ja auch, wie du vorhin gesagt hast, da war ja mega viel Kohle unten.
Ja.
Ich meine, überleg mal, ich weiß ja, wie lange hätten die eigentlich mit den Kohlevorräten fahren können, bestimmt. Aber genau, wie lange hätte die Strecke eigentlich gedauert? Eine Woche, zwei?
6 bis 7 Tage.
6 bis 7 Tage, eine Woche.
Wie viel Tonnen Kohle waren es am Tag? 650 Tonnen.
Am Tag? Wow.
Kannst du schon, da war einiges an Bord.
Jetzt überleg mal, wie viele Öfen hatten die? 3, 4?
Das weiß ich nicht genau.
Achso, aber überleg mal, wie viel kriegst du auf so eine Schaufel drauf? Lass es vielleicht 10 Kilo sein.
Ja,
15 Kilo.
Vielleicht hatten die spezielle Schaufeln. Im Film ist es mit normalen Schaufeln dargestellt.
Genau.
Aber,
da gab es immer so einen Typ, der im Hintergrund schreit, schneller, schneller. Also du hast immer so einen Drill-Instructor gehabt im Nacken.
Ja, und das 8 Stunden am Tag.
Nur
Schaufel.
8 Stunden. Ich glaube nicht, dass es da schon so einen Arbeitsschutz gab.
Naja, Schichtsystem. Die hatten schon extra viele Leute. Naja, wobei, wahrscheinlich tatsächlich eher 12
Stunden. 12 Stunden und dann der nächste 12.
Ja. Noch ein Job.
Ja, auf jeden Fall.
Noch ein Job.
Ich möchte doch lieber. Da würde ich lieber kellnern oder so auf dem Schiff.
Vor allem da unten hat es wahrscheinlich damals 60 Grad gehabt oder sowas.
Ja.
Wobei du bedenken musst, 3 Tage hat es noch nebenan gebrannt. War auch nicht so förderlich.
Wo bist du so spät zur Arbeit? Da hinten brennt es. Ich konnte nicht durch. Ja, es brennt.
Gibt eine Abmahnung.
Gibt eine Abmahnung.
Ja, aber bis auf dieses Feuer eben, was jetzt auch nicht die Fahrt erstmal gefährdet hat.
Nee, das,
das nicht. Aber ansonsten sind die ersten Tage der Reise recht problemlos verlaufen. Deswegen ist hier mehr Zeit für die Filmkulisse.
Ja.
Was ich noch sagen muss, die Titanic hat von Anfang an die nördlichste Route genommen. Genau, was heißt, dass du weniger Strecke hast.
Aber du hast natürlich dann dementsprechend das Eisbergrisiko.
Ja, eben weiter im Norden. Und 1912 war eben auch ein besonderes Jahr, weil, weil du damals schon die ersten Auswirkungen von der Industrialisierung gespürt hast. Es gab eben doppelt so viele Eisfelder wie normalerweise. Es waren, glaube ich, sonst um die 150 wirklich bedrohlichen Eisberge von der Größe her. Und in dem Jahr allein waren es über 400 Sichtungen. Also
war schon krass.
Es war schon extra gefährdet. Dazu fährt man noch nördlich.
Das war, also die Route war allgemein halt einfach nicht gut gedacht, bedacht.
Die war halt nur auf Schnelligkeit und
genau,
damit die Passagiere zufrieden sind.
Ja. Finde ich aber meiner Meinung nach ist es ein Fehler gewesen.
Ja klar, am Ende stellt sich sowas immer als Fehler raus.
Aber auch im Vorfeld, ich meine, die werden ja dafür bezahlt, sowas einzukalkulieren. Und die haben ja sogar schon Eisbergwarnungen bekommen von anderen Schiffen, die ähnlich diese Route gefahren sind.
Das war eben auch das Ding. An den Tagen gingen schon erste Warnungen ein. Und dann muss man sich vorstellen, ganz frisch zu dieser Zeit war eben die Telegrafie. Das heißt, die Titanic hatte zwei Telegrafen hieß der Beruf damals einfach.
Nicht Telegrafer?
Ich habe mir Telegrafen.
Telekinese-Grafer.
Telekinesen.
Die Telekinesen. Die Telechinesen.
Die waren tatsächlich nicht bei der White Star Line selber angestellt, sondern bei einer separaten Firma. Das heißt, das waren A, keine Seeleute. Und B, waren sie eher daran interessiert, für die Firma Profit zu machen.
Möglichst viel
du hattest viele reiche Leute an Bord. Und ihr müsst euch das aus heutiger Sicht so vorstellen, die Titanic hatte begrenztes Wi-Fi. Und ihr wollt Nachrichten rausschicken.
Ja.
Haben die alle ihre Telegramme quasi hingegeben. Und die waren halt quasi rund um die Uhr damit beschäftigt, so private Nachrichten rauszuschicken.
Super.
Und es gingen zwar Eisbergwarnungen ein, aber weil die A so beschäftigt waren und mit diesen ganzen Navigationszahlen nichts anfangen konnten, wurde das auch nicht weiter beachtet. Also klar, es wurde die Info weitergegeben, jo, da sind Eisfelder, aber sie haben nicht weiter gefragt, an welcher Position genau jetzt bedrohliche Eisberge gesichtet worden sind.
Ja.
Ist halt einer der vielen kleinen Fehler, die schlecht gelaufen sind, ja.
Genau, eben. Möchte nochmal auf den Film eingehen. Wir sind jetzt ungefähr... Das sind ja schon.
Ja, jetzt geht's halt so die Fahrt los und Rose, Jack rettet Rose mehr oder weniger.
Genau.
Das ist dann so die Zeit. Kannst du ein bisschen erzählen?
Genau, dann bahnt die sich ja ein bisschen an, ne? Dann wird quasi Jack dann zum Essen eingeladen. Ich tue jetzt quasi nur so ein bisschen die wichtigsten Sachen, weil ich gehe jetzt davon aus, dass ihr alle den Film kennt und auch gesehen habt. Wenn nicht, holt's
um. Spoilerwarnung ist ja schon raus.
Eben, ich meine, aber jetzt guck mal, der ist von 97, der Film. Also.
Man kennt ihn.
Man kennt ihn, gerade Titanic. Und dann sitzt er halt beim Essen. Und ich finde den Charakter von Jack, wo Leonardo spielt, so interessant. Das ist halt an und für sich ein einfach gestrickter Typ, der aber so viele Weisheiten raushaut am laufenden Band. Wo man sich echt so denkt, so, hey, da ist echt was Wahres dran. Wo ich dann auch tatsächlich dann mich so ein bisschen zum Nachdenken bewegt hat. So, der lebt halt einfach den Moment, weißt du?
Ich meine, der Typ kommt halt aus dem Leben und wer ist ein besserer Lehrer als das Leben selbst?
Eben, der macht so sich keine halt. Sorgen für morgen oder was passiert. Was passiert morgen? Was passiert, wenn ich alt bin und so weiter? Geld, was ja im Prinzip die Welt bestimmt, das ist ja dem auch Rille wie Latte. Ja, was halt seine Leidenschaft ist, ist ja das Malen. Vielleicht auch noch so ein kleiner.
Ist doch auch seine Haupteinnahmequelle.
Ja,
mehr also, oder weniger. Ne?
Der zeichnet auch unter anderem Akt. Kommen wir später nochmal drauf zu. Und das ist seine Einnahmequelle. Klar, Rose, ihr Verlobter, ist natürlich nicht so begeistert davon und schießt die ganze Zeit gegen Jack. Aber man merkt halt, da bahnt sich, da knistert's. So Rose und Jack, die sind
ja, ein bisschen... Ja, und Jack war doch auch ein bisschen zu charmant, um sich dann dumm da hinstellen zu lassen, ne?
Genau, also der ist super schlagfertig. Und die anderen Leute, wo da mit am Tisch saßen, die fanden ihn auch super cool. Und hat er sich quasi mit Rose öfters verabredet. Und man hat halt gemerkt, so da passiert mehr. Und ja, letztendlich haben die sich auch nicht irgendwann geküsst. Und das fand halt ihr Verlobter gar nicht so geil. Und hat dann ein bisschen Hackmeck gemacht. Aber worauf ich wirklich hinaus will, also man sieht quasi so den Schiffsalltag in den Film. Mhm. So, die Leute gehen ihren Arbeiten nach, so die High Society chillt dann in ihren schicken Restaurant, wo dann auch dementsprechend mit Liveband.
Ja, es gab ja super viel Freizeitmöglichkeiten. Die hatten ja auch ein eigenes Fitnessstudio quasi und ein eigenes Schwimmbad.
Was ja jetzt in dem Film nicht gezeigt wird. Aber ja,
es war halt ein fahrendes Luxushotel.
Genau, es ist quasi die AIDA des 20. Jahrhunderts, kann man sagen.
Genau.
Im Prinzip. Also du hattest keine Langeweile. Wenn du Geld hattest, hast du keine Langeweile.
Und das Essen war auch top.
Ja, ich weiß nicht.
Es gab immer 10-Gänge-Menüs am Abend, habe ich gelesen.
10-Gänge-Menüs, holy shit.
Ja.
Wow.
Das ist schon wieder nicht unser Milieu.
Ey. Ja, da musst du dir auch ganz schön Zeit nehmen.
Gib mir einen Döner und ich bin zufrieden.
Ja, eben. Ich meine, da musst du dir auch übelst die Zeit nehmen. So, na, ich gehe nochmal eben Abendessen. Ja, wann bist du da? Ja, gib mir 4 Stunden, dann bin ich wieder am Stissel.
Ja, und ich bin gerade am Überlegen, ob jetzt eine Pause angebracht ist.
Ja,
ich hätte jetzt auf der Agenda spielen den Unglückstag des 14. April 1912.
Ja, hätte ich noch vorher was, also.
Hättest du noch was? Ja, dann erzähl.
Ja, genau. Und zwar ziemlich zur Mitte des Films kommt meine Lieblingsszene. Und zwar, das ist relativ zeitnah nach diesem Abendessen eben mit Rose und dementsprechend Familie, Anhang und Freunden der Familie und so weiter, hat er dann noch Rose mehr oder weniger mit verschleppt auf eine Party unter Deck, wo mit den Schiffsarbeitern
das
und so weiter.
Das ist unser Milieu nämlich.
Ich dachte mir so, Alter, ist das eine fette Sause. Die machen, da ist der Typ, wo quasi die Kronarbeiter immer anspornen, der Drill Instructor, spielt dann da irische Folklore und die machen da mega die Stimmung, saufen Guinness, machen Armdrücken und hast du nicht gesehen, einfach Spaß. Und man sieht halt, wie Rose das einfach richtig genießt. Und dann tanzen die auch und haben einfach eine geile Zeit. Und es ist so eine geile Szene, einfach die Choreografie ist mega geil, die Musik fantastisch und allgemein dieses Gefühl dabei. Ich saß da und einfach Bock gehabt mitzusaufen. Ich will jetzt sofort da sein und mitsaufen, auch wenn ich kein Guinness so wirklich mag.
Und Rose hat vor allem das erste Mal seit Jahren gefühlt wieder Spaß.
Genau, die fühlt sich verstanden von jemandem, weil Jack kann halt Menschen sehr gut einschätzen und lesen.
Ja.
Und ist halt mega charmant. Und ehrlich, muss man
also,
auch sagen.
Denkt mal drüber nach, Leute. Würdet ihr jetzt lieber bei so einem 10-Gänge-Menü hocken und dann so an so einer Muschel rumkauen?
Genau.
Oder
lieber einfach mit...
Leben genießen.
Ja, Leben genießen, Spaß haben und sich gar nicht so viel... Oh, fuck, welche Gabel benutze ich denn für den vierten Gang? Scheiße.
Wie sieht die Aktie in New York gerade aus?
Wie sind die Aktien in New York? Was, also solche Themen. So spießig halt. Nee, lieber einfach... Spaß haben, schüttest dich mit Bier vor, ach, scheiß drauf, ich tanze jetzt ein bisschen und sauf mich da mit Bier zu. Könnt ihr eher, und das ist wie gesagt eher unser Milieu.
Macht einfach Spaß. Kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, natürlich. Also, wir sprechen nur hier von uns, das ist ja nur unsere Meinung. Wir sind weder Fachleute noch sonst irgendwas. Außer, wenn es darum geht, feiern. Feiern tun wir schon gerne. Also so Getränkeunfälle, das sehe ich uns. Was ja in Corona, im Jahr des Coronas echt schwierig geworden ist. Also Corona ist so meine persönliche Titanic.
Ja, eben. Dafür haben sie auf der Titanic damals noch gut Party gemacht.
Also noch gut Party gemacht. So, und dann sind wir schon, ja, dann würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal eine Pause. Könnt ihr euch ja in der Pause so lang die Tanzszene von dem Film anschauen, falls ihr noch nicht kennt, oder einfach mal so nochmal kurz einen Ausschnitt anschauen, weil die einfach super geil in Szene gesetzt ist. Also.
Genau. Und dann Machen wir gleich nach der Pause.
Ja, dann geht's voluminös weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder, frisch gestärkt. Wir sind die Stimmen noch geölt und wir waren stehen geblieben, quasi am Tag vor der Kollision.
Genau. Und am 14. April 1912 sind wir jetzt.
Genau, also einen Tag nach meinem Geburtstag. Und.
Also 13. April 1912. Wir sind aber alt, Leute.
Wir sind sehr alt. Und genau, Rose hat sich quasi, hat es verboten bekommen von ihrer Mutter, sich weiterhin mit Jack zu treffen. Gut, hat sie dann auch einen Tag lang geschafft, ihn zu ignorieren und ihm klarzumachen, ey yo, zwischen uns, das darf nicht sein.
Genau, das liegt erstmal auf Eis den Tag über.
Jake hat es erstmal akzeptiert. Dann kamen auch schon die ersten Eisberg-Warnungen rein bei Captain Iglo.
Da kann ich jetzt was zu erzählen. Das ging so gegen Nachmittag des 14. April schon los. Wie gesagt, die Telegrafen, die beiden, waren hauptsächlich mit Privatnachrichten beschäftigt. Die waren auch von einer externen Firma angestellt.
Es war so quasi Telekom.
Ja, quasi.
Telekom-Support.
Wie ich es vorhin erklärt habe, so beschränktes Wi-Fi und jeder wollte mal rein und was rausschicken. Und damit waren die quasi beschäftigt.
Oh Mann.
Es gab halt eben damals auch schon ein wichtiges Warnsystem. Und zwar, wenn du vor einem Telegramm MSG geschrieben hast. Das steht für Master Service Gram. Und wenn sowas vor einem Telegramm gestanden hat, musste diese Nachricht direkt an den Kapitän übergeben werden.
Weil es fucking wichtig war.
Genau, und da kam dann gegen Nachmittag, so 15, 16 Uhr, kam eben ein Telegramm direkt für den Kapitän rein, dass man eben von einem Schiff, das mehrere Stunden vor der Titanic auf derselben Route gefahren ist, ziemlich, dass es ein sehr großes Eisfeld gibt. Wie hat Captain Smith reagiert? Er hat gegen 17 Uhr den Kurs leicht nach Süden abgeändert. Einfach um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben.
Genau.
Vor dem, was vermeintlich vor ihm lag.
Aber die fuhren trotzdem noch mit voller Geschwindigkeit.
Sie haben ihre Reisegeschwindigkeit von 21 bis 22 Knoten, also so um die 40 km/h, haben sie beibehalten.
Genau, also die sind ja auf Vollspeed gelaufen.
Fast, ja.
Oder 24 fast
Vollspeed. Die waren schon recht am Limit. Und nachdem er diese Kursänderung eben gemacht hat, so gegen 17 Uhr am Abend, hat er die Brücke verlassen, um mit seinen geliebten Gästen zu Abend zu speisen. So, was dann eben noch dazu kam, irgendwann nachmittags gab es an einem der beiden Telegraph-Apparate, nenne ich es mal, gab es einen Schaden, weswegen der für fast 6 Stunden ausgefallen ist. Das heißt, die Nachrichten haben sie noch weiter gestapelt und die hatten sehr, sehr viel zu tun. Und dann gehen wir eben auf abends zu. 21.52 Uhr hat die SS Minerva schweres Packeis und große Eisberge gemeldet. Da ist halt dann auch wieder das Thema, diese Telegrafen waren keine ausgebildeten Seemänner. Die konnten mit dieser Nachricht nicht sonderlich viel anfangen, waren halt auch fucking im Rückstand mit ihren Nachrichten und sehr beschäftigt. Und da eben kein MSG davor stand, wurde diese Nachricht auch nicht für wirklich ernst genommen. Das heißt, sie kam beim Kapitän nicht an, diese Eisbergwarnung.
Was aber auch ein Witz ist, finde ich. Also, ich finde, wenn so ein fucking Telegrafer an Bord von einem Schiff ist, dann sollte der wenigstens Grundkenntnisse in Koordinaten lesen haben, oder?
Ich glaube, das Grundproblem war halt, dass diese Technologie noch so neu war, dass du kaum Fachkräfte hattest. Mhm. Kann ich mir so vorstellen. Klar kann man dagegen argumentieren, warum hat die White Star Line so viel Kohle für ein Schiff und Besatzung etc. und dann nicht mal das Geld, die zwei Leute da für die Fahrt zu bezahlen. Das wäre halt machbar gewesen, nehme ich an.
Ja, aber eben. Oder die extra einstellen von mir aus und ausbilden dementsprechend.
Ja, und kamen halt unglückliche Faktoren zusammen. Vielleicht war man sich, ich denke mal, man war sich auch einfach zu sicher wegen diesem Unsinkbarkeitsmythos.
Ja, und zudem auch so, wir haben die meisten Rettungsschiffe, wir sind über den Standard, über den Durchschnitt mit unseren Rettungsschiffen und haben einen fucking erfahrenen Kapitän.
Ja.
Und wir sind so toll.
Und da kannst du wieder 21.52 Uhr gegen diese Eiswarnung eben ein, die den Kapitän nie erreicht hat oder die Brücke. Da geht's dann ja im Film langsam wieder.
Genau, also im Film hat er die Eisbergwarnung bekommen.
Ja, also gegen Nachmittag hat er eine erhalten und dann den Kurs geändert.
Genau.
Aber das war die Realität, aber danach eben nicht mehr.
Genau, und was währenddessen passiert, Rose und Jack haben sich quasi wiedergefunden. Rose hat drüber nachgedacht, hat gemerkt, okay, Jack tut mir echt gut. Und da kam noch eine sehr ikonische Szene mit "Ich fliege, Jack, ich fliege", wo die quasi vorne an der Brüstung stehen.
Die kennt man auch.
Und da küssen sie sich das erste Mal. Es geht also heiß her. Kurze Zeit darauf, weil Jack ja Künstler ist, der auch unter anderem, als er in Paris war, einige Akt gezeichnet hat.
Stimmt.
Und die Rose fand halt, wow, der kann echt gut zeichnen. Und dann hat sie vorgeschlagen, ja, mal doch mal mich. Und dann kam es halt dann dazu, ne? Jack hat natürlich nicht Nein gesagt. Und hat sie dann auch Akt gemalt.
Ich habe mir die Szene nur noch mal auf Englisch angeschaut. Da hat sie doch auch gemeint, grob übersetzt, mal mich wie eins von diesen französischen Mädchen, ne?
Genau, richtig.
Hatte er da schon Bilder von solchen Mädchen?
Ja.
Ja, okay. Daher wusste sie
das. Er hat quasi dann seine Musikmappe, ja, moin, seine Künstlermappe durchgeschaut, hat gesehen, dass er halt auch viele Aktzeichnungen und so weiter hat und hat ihn da ein bisschen ausgefragt.
Also für die, die es nicht wissen, Aktzeichnungen sind
Zeichnungen von
Nacktzeichnungen von Menschen.
Genau.
Kann sowohl männlich wie weiblich sein.
Genau, aber was auch nochmal wichtig ist dabei, du hast echte Modelle, lebende Menschen als Modelle. Genau. Und haben sich dann quasi bei ihr in der Luxus-Suite gemütlich gemacht, also dementsprechend natürlich dann nackt gezeichnet. Und dann ging es dann später noch heiß her. Kommen wir wieder. Die sind dann quasi, weil ihr Ex davon Wind bekommen hat, da hat dann seine rechte Hand dann quasi darauf angesetzt.
Ihr Verlobter, oder?
Ihr Verlobter.
Nicht der Ex. Noch nicht, oder?
Sie hat sich eigentlich schon für Jack entschieden. Kann man ja sagen. Sie wollte ihm auch später beichten, dass sie jetzt mit Jack zusammen ist. Mhm. Ihr noch Verlobter hat dann quasi noch so einen Handlanger dabei an Bord, der dann quasi sie erholen soll. Und dann gibt es eine wilde Verfolgungsjagd, wo dann quasi mit Rose und Jack in besagten Auto im Frachtraum endet. Wo es dann erstmal dementsprechend heiß hergeht. Da werden quasi dementsprechend dann die Stoßdämpfer auf Nieren geprüft von dem Auto. Ich sag's mal so.
Liebe entfaltet sich.
Es geht auf jeden Fall heiß her. Und währenddessen gibt's nämlich über Bord massive Probleme.
Kann ich auch nochmal. Genau, währenddessen müsste zeitlich ziemlich gut reinpassen.
Genau.
Wie gesagt, diese erste Eiswarnung, die nicht beachtet wurde, war so gegen 10 Uhr am Abend. Eine Stunde später, dürfte zeitlich sehr gut da reinpassen, sage ich mal, kam eine weitere Warnung von einem Schiff, das nur 8 Kilometer entfernt war tatsächlich, die SS Californian. Und die hat eben gemeldet, dass sie stoppen mussten, da sie von Eis umgeben waren. Da wieder auch so ein sehr unglücklicher Zufall einfach. Die Funker von der Titanic haben genau in dem Moment versucht, Kontakt zu Neufundland aufzubauen, also zum amerikanischen Festland, eben um weiterfunken zu können. Und damals war es eben so, wenn du ferne Signale empfangen wolltest, musstest du deine Kopfhörer auf volle Lautstärke drehen. Und da gab es halt auch noch nicht irgendwie sowas, was das sensibilisiert hat.
Nee.
Und genau in dem Moment kam halt aus 8 Kilometer Entfernung ein Funkspruch oder halt ein Morse-Code mehr oder weniger, Telegrafencode, und der war halt extrem laut auf den Kopfhörern, hat den quasi fast das Trommelfell zerhauen. Und sie haben dann quasi zurückgefunkt, bitte keine weiteren Störungen.
Alter, hakt's noch?
Ja, mach dich aus der Leitung raus, du Birne quasi. Das hat der Funker dann auch so akzeptiert und ist zu Bett gegangen.
Beruhigt habe ich mich jetzt auch nicht.
Also er hatte halt auch eben den Auftrag, das an umliegende Schiffe zu senden.
Ja.
Der Funker selbst wusste eben auch nicht, dass es sich um die Titanic handelt. Kommen wir dann eben, ja, wobei jetzt passt es auch ganz gut. Der Captain von der SS Californian hat auch so gegen 8:30 am Abend, das war halt schon dunkel, ein Schiff ausgemacht am Horizont, hat es mit dem Fernglas beobachtet, aber hat es weder für ein Passagierschiff, also er hat es für einen kleinen Dampfer gehalten, von den Lichtern her. Und war sich halt nicht bewusst, dass es die Titanic ist. Das wird eben später noch wichtig beim Untergang. Das Phänomen erkläre ich dann noch, warum er das für einen kleinen Dampfer gehalten hat und nicht mal für ein größeres Passagierschiff. Es war halt auch wieder so ein sehr, sehr unglücklicher Fall. Genau, und der Funker ist dann eben zu Bett gegangen, nachdem er angewiesen wurde, nicht weiter zu stören. Er wollte die Nachricht tatsächlich auch noch mit MSG später kennzeichnen, also er wollte es zweimal rüberfunken.
Ja.
Aber dadurch, dass sie ihm sehr harsch darauf hingewiesen haben, dass er doch bitte nicht mehr stören soll.
Er war halt richtig angepisst.
Ja,
ja, dann, so ihr Wichser.
Und und der Funker hatte auch eine 16-Stunden-Schicht hinter sich. Das war der Einzige an Bord und dann hat er sich halt mal 8 Stunden Schlaf gegönnt.
Ja.
Oder erstmal ein bisschen Schlaf gegönnt.
Der war Matsch. Ja.
Und das war quasi die letzte Chance, die Titanic vor diesem bevorstehenden Eisfeld zu warnen. Und das heißt, sie ist weiter auf ihrer Route mit circa 22 Knoten in die Nacht hineingefahren.
Da haben mir auch die Funker wieder massiv versagt.
Von die Funker Titanic tragen da schon eine Mitschuld, auch wenn sie nichts dafür konnten, mehr oder weniger.
Ja, aber die haben ja
die haben sich ja nicht für die Stelle beworben, die wurden von der Firma dazugeschrieben und die Reederei selbst hat ja die Firma da beauftragt.
Ja.
Klar, es war natürlich schwierig. Du musst, also wie gesagt, die Technologie war ein paar Jahre erst alt. Du musstest auch ein erfahrener Seemann sein und dann noch diese Technologie, also die Codes und so weiter, erlernt haben.
Ich meine, du kannst es ja
aber gab halt wahrscheinlich ein, zwei Leute überhaupt, die sowas beides konnten. Also gute Seemänner waren und telegrafieren konnten. Also
ja, aber man kann es ja kombinieren. Du kannst ja dann einen erfahrenen Telegrafer nehmen.
Und daneben noch einen setzen, der Erfahrung damit hat. Der das liest, mehr oder weniger.
Genau.
Es wäre so einfach gewesen, aber es wurde einfach nicht dran gedacht.
Ich meine, der kriegt die Koordinaten, kann damit nichts anfangen. Aber schreibt er erstmal die Koordinaten auf. Nebendran hockt dann ein erfahrener, wie heißen die, Kartograf?
Ja, oder ein Offizier hätte es auch getan.
Ein Offizier.
Oder ein Unteroffizier. Ja, die kennen sich alle mit Koordinaten aus.
Eben. Und dann hätte der dann dementsprechend agieren können. Oh shit, da ist ein Eisfeld voraus. Renn zum Captain zur See. Und so
Buddy, mach mal langsamer.
Ey, mach mal einen Gang. Ey, mach mal links. Oder was weiß ich. Oder zumindest mal drosseln. Ja. Drosseln, drosseln, drosseln von der Geschwindigkeit her. Ich meine, wie gut, wir reden jetzt hier, als wäre das so einfach.
Ja,
wir sind jetzt keine Experten.
Natürlich hört sich das alles so einfach an.
Aber es klingt ja für mich ja so nachvollziehbar.
Das Ding ist, wie wir schon mal gesagt hatten, am Kapitän selbst wird selten ein gutes Haar gelassen. Man muss aber fairerweise sagen, er hat nur eine Nachricht gegen 15, 16 Uhr bekommen, dass ein Eisfeld vor ihm liegt, hat den Kurs dann korrigiert und es kamen keine weiteren Warnungen zu ihm durch. Ja. Wegen dieser MSG-Kennzeichnung. Es sind halt viele unglückliche kleine Zufälle. Also so minimal kleine Unterschiede hätten hier so viel bewirken können.
Ja.
Aber ja, so eine kleine Fehler summieren sich halt dann auch irgendwann.
Zu einem Desaster.
Ja, zu der Katastrophe, die es dann eben geworden ist.
Dann sind wir ja schon fast so weit, oder? Da ist ja schon. Wir nähern uns der
Katastrophe. Die Autoszene ist dann jetzt vorbei.
Weil kurz darauf, nach der Autoszene, rennen die dann hoch auf Deck, um vor dem Handlanger ihres Verlobten wegzurennen. Und da passiert's.
Genau.
Dann gibt's nämlich richtig Stress auf der Brücke. Also derzeit ist ja der Kapitän dann quasi unter Deck. Der hat sich hingelegt zum Schlafen.
Genau, der ist dann noch schlafen gegangen.
Und die zwei Dudes, wo du vorhin angesprochen hast, wo oben in dem Krähennest saßen.
Frederick Fleet und Reginald Lee.
Die haben was gesehen.
Ja, und sie haben es halt zu spät gesehen, was mehrere Faktoren hat. Punkt 1, der wieder vermeidbar gewesen wäre, sie hatten keine Ferngläser.
Ja, weil, witzigerweise, der Typ, wo den Schlüssel für den Vorratsschrank hatte, wo die drin sind, der ist nicht an Bord gegangen.
Der zweite Unteroffizier quasi, oder der zweite Offizier. Der war in Southampton noch bei der Mannschaft dabei, aber in Southampton kam dann Kapitän Edward Smith dazu von der Olympic und der hat einen zweiten Offizier mitgebracht. Und hat gemeint, den nehmen wir mit, du kannst hier bleiben. Ich meine, im Nachhinein wird er sich nicht drüber beschwert haben.
Nee.
Er hat halt seinen Koffer mitgenommen und in diesem Koffer war der Schlüssel für den Schrank im Offiziersbüro, wo die Ferngläser für den Ausguck drin waren.
Ich meine, man hätte auch den Schrank anders aufmachen können. Man hätte auch mit einer fucking Axt, mit einem Brecheisen, whatever, diesen scheiß Schrank aufmachen können.
Ja, aber was offenbar heute auch noch so ist, man erkennt Eisberge am Horizont auf offenem Meer am besten mit bloßem Auge. Die Ferngläser dienen nur dazu, um das nochmal zu identifizieren. Mhm. Also sie hätten ihn auch schon vorher sehen müssen eigentlich.
Ja.
Und da müssen wir schon anreißen, es war eine sehr besondere Nacht. Und zwar, es gab keinen Mond in dieser Nacht. Die Nacht war sternenklar und das Meer war spiegelglatt mehr oder weniger. Genau, es gab keinen Wellengang.
Problem ist dann nämlich, es brechen sich keine Wellen am besagten Eisbergen oder Hindernissen generell.
Und ihr müsst euch das Meer dann wie so einen Spiegel vorstellen, den ihr unter den Himmel haltet. Man sieht nicht wirklich, wo der Himmel aufhört und wo das Meer anfängt. Das ist verdammt schwer einzuschätzen in der Nacht. Was man eben auch noch sagen muss, Frederick Fleet und Reginald Lee waren für ihr Alter verdammt erfahren im Sichten von Eisbergen. Das war auch mit die Top-Besetzung, die du haben konntest.
Also es waren wirklich Profis, ja.
Die waren zwar erst Mitte 20, aber sind halt schon seit sie irgendwie 14 oder 13 waren zur See gefahren und haben halt nie was anderes gemacht, als nach Eisbergen Ausschau halten. Die kannten sich da schon aus. Aber ja, es kam dann eben um 23.40 Uhr zu besagter Situation. Nämlich Frederick Fleet sichtet einen Eisberg. Und dieser wird laut Augenzeugen zwischen 10 und 30 Meter hoch geschätzt und ungefähr 120 Meter lang. Wissenschaftler haben das später nochmal nachgerechnet. Das Ding muss mindestens eine Masse von 20.000 Tonnen gehabt haben. Aber das ist, wie gesagt, die Einschätzung, dass das Ding gerade noch so weit schwimmen kann.
Ja.
Die Zahlen gehen tatsächlich bis 100 Millionen Tonnen an Eis.
Was?
Weil das Ding ist, es sind ja immer nur so 10-15% eines Eisbergs sind über der Wasseroberfläche.
Stimmt, ja.
Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass das Ding auf jeden Fall so schwer gewesen sein muss wie die Titanic selbst, aber sehr wahrscheinlich noch sehr viel schwerer von der Masse her. Und ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, das kommt ganz gut rüber.
Oh ja.
Man konnte ausrechnen anhand der Geschwindigkeit, wie viel Zeit von diesem Augenblick an, als Fleet den Eisberg erblickt, bis zum Aufprall geblieben sind. Das waren 37 Sekunden. Und ich kann jetzt, oder ich werde versuchen, live, also ich lasse jetzt einen Timer mitlaufen, live zu erzählen, was in dieser Zeit vor sich ging. Ich möchte euch noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Ihr steuert ein 269 Meter langes Schiff mit einer Geschwindigkeit von knapp 40 km/h und müsst es noch manövrieren. Versetzt euch in die Situation.
Und das nächste Ding ist ja auch, die fuhren ja noch auf Vollgas. Das heißt, du hast im Prinzip eigentlich kaum eine Chance, jetzt noch großartig zu reagieren.
Ich werde jetzt versuchen, in der Zeit zu erklären, was so passiert ist. Also wir gehen von dem Punkt aus, er sieht den Eisberg. Ich zähle mal kurz runter. 3, 2, 1, go. Lied ergreift sofort sein Telefon und gibt Ice Ahead an die Brücke weiter, also Eisberg direkt voraus. Der zweite Ausguck, Reginald Lee, läutet seine Glocke dreimal, was dafür steht, Objekt direkt voraus, und beide bemerken dabei schon, dass sich der Bug leicht nach links zu drehen beginnt. Das heißt, der erste Offizier William Murdoch hat bereits den Rudergänger darauf hingewiesen, ein Porting-Around-Manöver durchzuführen. Und zeitgleich weist Murdoch den Kesselraum darauf hin, die Maschinen zu stoppen, und zieht den Hebel, um die 15 Schotten zu schließen. Das erste Manöver, also es, das Manöver scheint zunächst zu gelingen, und doch als sie zum zweiten Move ansetzen wollen, macht's Wumms. Das war die Zeit. Und
es war im Prinzip Titanic nichts, wo wir an Zeit hatten zu reagieren.
Die Titanic schrammt gegen den Eisberg, gerade als sie umlenken wollen. Ja, versetzt euch rein. 269 Meter langes Schiff, ihr habt genau diese Zeit. Ja, ich kann kurz erklären, was versucht wurde. Ein Porting-Around-Manöver. Sie haben hart Backbord eingelenkt, glaube ich, also nach links. Sorry, falls ich es jetzt vertausche.
Backbord stimmt, glaube ich. Ich
glaube, Backbord ist links. Sie haben auf jeden Fall hart nach links eingelenkt und gleichzeitig die Maschinen gestoppt, um eben noch ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Und der zweite Move wäre dann quasi gewesen, den sie dann eben genau in der Sekunde eingeleitet haben, als quasi die Berührung mit dem Eisberg stattgefunden hat, dass man hart nach rechts gegenlenkt, um quasi das Heck des Schiffes rumzudrehen. Mhm. Also den Hintern, sage ich mal.
Ja.
Ganz salopp.
Das Bug.
Man konnte dem Eisberg an der Wasseroberfläche ausweichen, nur das viel gefährlichere war eben unterhalb der Wasseroberfläche. Denn da sind Eisberge eben, da sind noch mal 90-80% des Eises.
Ja.
Ja.
Das Problem ist auch, das Schiff ragt knapp, hatten wir ja vorhin schon, 10 Meter unter dem Meer, unter dem Meeresspiegel. Das heißt,
jetzt wird es eben noch mal wichtig.
Genau. Das heißt, du musst halt grob abschätzen, ob es reicht. Weil du siehst halt
nichts. Ich möchte mich halt eben noch mal kurz darüber unterhalten, weil es im Nachfolgeprozess, Murdoch ist eben auch bei dem Untergang gestorben, aber ihm wurde dieses Manöver tatsächlich auch von einigen Personen als Fehler angekreidet. Deswegen habe ich das jetzt in Echtzeit vorgelesen. Was hättet ihr gemacht? Was ist, also?
Ihr habt keine Chance, eigentlich groß nachzudenken.
Der hatte keine Zeit zu überlegen.
Ja.
Und eigentlich, so vom Lehrbuch her habe ich gelesen, war das genau perfekt, was er gemacht hat, nach links auszuweichen und eben auch ein Porting-Around-Manöver und nicht nur nach links, weil sonst hätte es halt die Hinterseite getroffen, wäre genauso beschissen.
Ja.
Er hatte quasi in seiner Kurzschlussreaktion mehr oder weniger nur zwei Optionen. Voll frontal drauf zu und dabei ein komplett neues Schiff schrotten oder halt versuchen auszuweichen. Ich denke mal, wir selbst, die das hier hören, können ihnen jetzt in dem Zeitdruck keinen wirklichen Vorwurf machen.
Nee.
Gerade weil wir es nicht besser wissen.
Nach heutigen Maßstäben wissen wir ja, es wäre klüger gewesen, wenn er frontal drauf zugefahren wäre.
Aber deswegen habe ich das eben nochmal so verdeutlichen wollen. Aber nachdenken war da nicht.
Nee. Aber macht ja klar für uns jetzt im Nachhinein Sinn. Ich meine, der Eisberg ist wesentlich weniger massiv als eben fucking 52.000 Tonnen Stahlschiff.
Naja, man geht davon aus, er war viel, viel schwerer.
Ja, aber trotzdem ist ja das Eis, das wird ja nachgeben, wenn das Schiff dementsprechend.
Es kommt halt auf die Masse an, ja.
Und dementsprechend sich da durchmanövriert, hätte vielleicht trotzdem so ähnlich geändert. Aber da unterscheiden sich ja wieder Film und Realität. In dem Film ist es so, wie du gerade beschrieben hast, der schrammt das Eisberg und reißt sich quasi die komplette Seite aus. Und da wird dann der Frachtraum geflutet. als allererstes. Und da kommen wir auf die Kammern nochmal zu sprechen. War das Schiff so ausgelegt, wenn bis zu 4 Kammern gefüllt werden mit Wasser, dann bleibt das Schiff noch oben. Es hatten sich aber wesentlich viel zu schnell 6 Kammern gefüllt gehabt. In dem Film waren es 5 Kammern. Tatsächlich. Und daraufhin war das Schiff eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Da kam nämlich dann sogar schon der Erbauer des Schiffs, in dem Film zumindest, kam er dann auch zum Kapitän hoch mit dem Plan. Und der Kapitän hat sich halt gedacht, okay, wir haben Pumpen an Bord, wir pumpen das Wasser raus, die Kammern sind ja verschlossen, alles easy. Hat der Bauer gleich gemeint, so, ist nicht. Das Schiff ist konzipiert, wenn 4 Kammern voll sind, bleibt es noch oben. Wir sind jetzt aber 5 Kammern voll. Das Schiff wird in der nächsten Stunde maximal untergegangen sein.
Ja, ich habe halt, ja, ich erkläre kurz, was dann quasi die Schäden waren mal.
Genau.
Man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, dass, also man hat das damals, glaube ich, immer so geschrieben, dass der Eisberg die Titanic aufgeschlitzt hat. Macht natürlich physikalisch keinen Sinn, weil Stahl ist viel härter als Eis. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Titanic bestand aus meterlangen Stahlstreifen, sage ich jetzt einfach mal ganz vereinfacht, die mit Nieten zusammengehalten wurden. Und dadurch, dass dieser Eisberg so eine Masse hatte und die Titanic eben auch mit Geschwindigkeit ankam, was ja nochmal die Masse mehr oder weniger vergrößert oder die Krafteinwirkung auf das Schiff selbst, wurden die Nieten quasi gesprengt und die Platten eingedrückt. Und das dann eben auf einer Strecke von 92 Metern an 6 Stellen. Man muss eben auch sagen, die Lecks waren sehr klein. Insgesamt knapp über einen Quadratmeter nur.
Ja.
Die 6 Lecks.
Hat aber gereicht. Ich meine, du musst dir vorstellen, was es da für einen Ansaugdruck dann hat. Wie viel da Wasser dann da durchfließen?
Ja, ich wollte noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was zu diesem Manöver, ob das jetzt ein Fehler war oder, also in der Situation war es sicherlich das Beste, was er hätte machen können. Wie gesagt, dieses Porting Around Manöver kommt aus dem Lehrbuch, hat er auch perfekt gemacht in der Situation. Ich habe eben von Stephen Pine noch ein Interview gelesen, das ist der Architekt der Queen Mary II. Ich glaube, heute das größte Passagierschiff der Welt oder eins der größten auf jeden Fall.
Mitunter der größte. Ich glaube tatsächlich, die AIDA ist das größte. Noch.
Und der hat eben kritisiert das Ausweichmanöver und das Stoppen der Maschinen. Also wenn dann nur eins von beiden, ist seine Meinung. Stoppen der Maschinen und gerade drauf zu hätte halt bedeutet, dass du das Schiff auf 1/8 der Länge zerquetscht hättest. Das hätte schon Todesopfer gefordert. Wäre auch ein massiver Image-Schaden gewesen. Das Schiff wäre, ja, die Reparaturkosten wären in die Millionenhöhe gegangen quasi. Aber es wäre schwimmfähig gewesen und du hättest die Opferzahlen reduziert. Oder was eben der Fehler war beim Porting-Around-Manöver, wie es dann stattgefunden hat, dass er die Maschinen ausgeschaltet hat. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, die Titanic hatte 3 Schiffsturbinen. Und hinter ihrem, verdammt, wie ist es nochmal? Steuerruder.
Ja.
Nochmal eine separate, wir sind keine Schiffsfachleute. Und ja. Hinter ihrem Steuerruder, sage ich jetzt mal, noch eine dritte separate. Und die hat es dann quasi immer mit Wasser beströmt und das verstärkt quasi den Lenkeffekt. Und dadurch, dass Murdoch eben die Maschinen hat ausschalten lassen, hat er diesen Effekt, wenn es auch nur Sekunden sind, ausgesetzt und damit die Manövrierfähigkeit ein bisschen herabgesetzt. Und wir reden hier von vielleicht 10 Metern, die anders verlaufen wären. Und die Titanic wäre vielleicht trotzdem noch beschädigt worden, klar, aber vielleicht nicht in der Härte, wie es dann eben war. Deswegen, klar, er hatte keine Zeit zu entscheiden, aber man hätte das anders lösen können, weiß man heutzutage, und auch besser lösen können.
Na gut, man muss dazu sagen, wir wissen ja definitiv jetzt mehr auch über die Schifffahrt. Es hat sich ja, es war ja ein Mordswandel. Gerade auch durch diese Katastrophe haben sich da dementsprechende Leute dann noch mehr Gedanken darüber gemacht.
Das Ding war auch, in dem Interview hat er auch gesagt, er weiß allein so viel darüber, weil immer wenn ein neues Schiff konstruiert wird, schaut man sich erstmal die Fehler von der Titanic mit an.
Ja.
Es ist halt bis heute präsent.
Ja, es wird auch, denke ich, nie vergessen werden.
Was eben noch so ein Faktor war, das Feuer in Kesselraum 5, wo ich ganz am Anfang erwähnt hatte, als sie aus Southampton auslief, hat den Stahl natürlich glühen lassen und dadurch mit der Zeit weicher gemacht. Und man muss bedenken, von der Außenseite, die sind durch den Nordatlantik gefahren, das Wasser hatte so Temperaturen
von 7 Grad.
Ungefähr. Ja, oder in der Nacht sogar Minusgrade. Und hat den Stahl auf der Außenseite kalt und in der Innenseite sehr warm gemacht. Und dadurch wird der halt natürlich porös. Das könnte auch ein Faktor gewesen sein. Man nimmt heutzutage an, es war tatsächlich auch ein sehr starker Faktor, weil es halt genau in diesem Bereich auch getroffen wurde. Und später beim Fluten auch sehr wichtig. Kesselraum Nummer 5. Dann gab es eben für später noch einen Konstruktionsfehler, der nicht bedacht wurde. Und zwar, die Titanic war eben, galt eben also sicher wegen ihrer 15 Schotten. Aber für den Passagierkomfort selbst ging die nicht bis ganz oben im Schiff. Damit du die Innenräume noch weiter ausbauen konntest.
Die waren ja nur für die Maschinenräume, das
ist dann
für die Mannschaftsräume und für die dritte Klasse.
Für gedacht. Die dritte Klasse und ich glaube teilweise noch bis in die zweite rein, aber dadurch, dass du der ersten Klasse so viel Freiraum bieten wolltest und große Seele, hast du die nicht ganz hochgezogen. Das wird dann eben später nochmal wichtig, weil die natürlich dann irgendwann überlaufen. Ne?
In dem Film tatsächlich, wird's ja, du dann später ja auch dementsprechend das Schiff ja dann quasi kippen. Weil ihr erst das Schiff vorne mit Wasser vorläuft und kippt es dementsprechend hoch und zerbricht dann in der Mitte. Das war ja in echt gar nicht der Fall.
Ja, es ist nah dran im Film.
Aber es ist nicht in der Mitte durchgebrochen.
Sie ist halt unter der Wasseroberfläche gebrochen, nimmt man an. Und nicht wie im Film oberhalb. Fakt ist, sie ist zerbrochen auf jeden Fall.
Okay.
Was hatte ich vergessen? Genau. Ich wollte noch mal drauf zu sprechen kommen, warum dieser Eisberg von diesen beiden doch sehr erfahrenen Auspositionen, oder wie man sie nennt, von den Speeren im Krähen ist, genau, nicht erkennbar war. Denn die Titanic, da gibt es sogar eine wissenschaftliche Arbeit drüber, die ich gefunden habe, wofür ich sehr dankbar bin, weil sonst hätte ich das in Monaten nicht geschafft. Der hat quasi die Wassertemperaturen vom April 1912 untersucht und hat an den Breitengraden von der Titanic festgestellt, sie fuhr schlagartig in kälteres Gewässer in dieser Nacht, was eben mit dem Labrador-Strom zusammenhängt. Das ist quasi eine kalte Meeresströmung, die eben auch die Eisberge mitzieht runter in den Atlantik. Und dabei kann es eben zu einem sogenannten Phänomen namens Refraktion kommen. Refraktion ist sowas, was ich nie im Bilde hatte, aber eigentlich erscheint es komplett logisch, wenn man es so hört. Refraktion ist sowas wie eine Fata Morgana auf offener See. Das heißt, dass sich der Horizont teilweise verzieht. Das Phänomen gibt es auch am Tag, da ist es natürlich sehr einfach durchschaubar. Aber in der Nacht muss man sich das so vorstellen, als wäre das so eine schwarze Wand, die du halt nicht erkennen kannst. Und genau diese Wand hat quasi den Eisberg vor den Augen der Speer geschützt.
Ja, und wie entsteht sowas genau?
Dadurch, dass du den Labrador-Strom hast, hast du direkt über der Wasseroberfläche sehr kalte Luft, aber weiter oben sehr warme. Und das kennt man, glaube ich, auch aus dem Sommer, halt, wenn die Straßen sehr heiß sind, der Teer sehr heiß, dass man diese verflimmerte Sicht hat.
Ja.
Direkt. Das ist quasi dasselbe, nur umgedreht, dass du unten kalte Luft hast und oben sehr warme und es vermischt sich. Und dadurch entsteht so eine Wand, die du in der Dunkelheit nicht siehst, die quasi die Sicht verzerrt. Und das Licht wird halt mehrfach gebrochen und das lässt halt Dinge auch anders erscheinen. Deswegen, kurzer Throwback, ich hatte ja gemeint, der Kapitän von der SS Kalifornien, die zu dem Zeitpunkt 8 Kilometer entfernt war, hat da nur ein kleines Schiff gesehen.
Ja.
Das lag eben auch wahrscheinlich an dieser Luftspiegelung, dass quasi der unterste Teil des Schiffs komplett weggeschnitten wurde und durch die Lichtbrechungen es einfach so aussah, als wäre das so ein kleiner Dampfer, der dahin schippert.
Da haben aber auch, finde ich, die wo das quasi die Telegrama, Telemorser, Telegrafen, die Telegrafer, Instagrafer, die haben, finde ich, auch einen Fehler gemacht. Weil als das Schiff dann stand, die haben natürlich dann alle Maschinen gestoppt, nachdem sie dementsprechend getroffen worden sind und das Wasser schon reinfloss. Die haben, muss man dazu sagen, relativ schnell reagiert und die Schotten schon dicht gemacht.
Ja, schon vor der Kollision.
Genau. Hat
Murdoch die dicht gemacht.
Und das Ding ist ja dann auch, die hätten ja theoretisch die California, MS California, anpingen können. Ey, yo, wir sind ja gerade in einem Eisberg geschrammt. Problem bei... Ah, nee, stimmt.
Haben sie dann auch gemacht.
Aber der war schon am Pennen, ne?
Ja, und das ist dann nochmal dieses Ding. Das hat dann kein ausgebildeter Telegraf quasi angenommen und hat nur erkannt, dieses SOS-Zeichen, was heute auch weltberühmt ist. Es kommt von diesem Fall, von der Titanic selbst. Mhm. Und hat dann gesehen, jo, südlich von uns. Und dann haben sie mit einem Fernglas geguckt und später dann, während des Sinkens auch schon, haben sie von der Titanic aus mit Licht quasi Morse-Codes rüber gesendet. Aber wie man das vielleicht jetzt von einer Großstadt kennt, wenn man nachts die Lichter sieht, jetzt von New York oder Los Angeles, die flimmern ja immer so. Ja. Das ist eben auch wegen dieser Reflexion, wegen diesen Luftverwirbelungen. Und das hat dann damals quasi den Code verzogen und sie konnten das nicht eindeutig identifizieren und haben sich gedacht, okay, die meinen wahrscheinlich nicht uns, weil die halt unverständlich gemorst haben.
Eben.
Das ist halt eben auch dieses Unglückliche, dass man von der Titanic eben auch aus dieses Schiff gesehen hat, die SS Kalifornien, die angemorst hat, aber wegen diesen vermaledeiten Luftspiegelungen kam da nichts an, nichts Verständliches. Also es war so viel Scheiße, Unglück dabei, ey, wenn man drüber nachdenkt. So viele so, kleine Zufälle, dann noch Wetterereignisse.
Stell mal vor, die hätten es erstens, die hätten die komplette Fahrt auf den Eisberg verhindern können. Dann danach hätten die von der California auch nochmal Hilfe anfordern können. Dann hätten die quasi die Überlebenden gerettet. Ja, die waren ja nicht weit weg. Die waren nur ein paar Kilometer weg. Das heißt, die wären vielleicht eine Stunde Entfernung gewesen von denen. Es hätte gar nicht so schlimm kommen können sollen.
Müssen, ja.
Müssen, eben.
Es sind so klein, so viele kleine Zufälle und dann halt noch solche Wetterphänomene dabei.
Wo das Ganze halt dann, ist aber auch wirklich unlucky
gewesen. Refraktion, ey. Ich kann es vorher nicht. Hat die Titanic auch ordentlich gefickt in dem Sinne.
Komplett hops genommen.
Und ja, der Untergang ist wohl das nächste Kapitel.
Genau.
Die Titanic wird nach der Kollision eben gestoppt. Und Kapitän Smith natürlich aus seinem Bett raus beordert. Dann ist es im Film, glaube ich, genauso. Er schaut sich dann mit dem Architekten die Beschädigungen an.
Genau, richtig. Also mit dem Schiffingenieur, dessen Namen wir vorhin auch schon vergessen hatten. Und der quasi das Schiff verbaut hat, der Chefingenieur. Und die schauen sich dann, wie du sagst, die kaputten Stellen an.
Und es ist halt sofort klar, dass die Titanic sinken wird. Wie gesagt, die Kollision war um 23 oder gegen 23.40 Uhr. Und bereits um 5 nach 12 hat Smith dann quasi die Evakuierung angeordnet. Und um 0.15 Uhr dann eben auch SOS-Rufe an umliegende Schiffe. Da hat eben nur eins, die Carpathia, hat geantwortet und hat sich auf den Weg gemacht. Die brauchte 4 Stunden.
Genau.
So.
So, wenn man jetzt überlegt, okay, 4 Stunden, das klingt relativ fix. Ihr überlebt nicht lange in dem kalten Wasser.
Ja.
Also bei einer Außentemperatur, also im Durchschnitt hat der Nordatlantik um die, sag ich mal, 7 Grad Wassertemperatur,
ja, ja.
Und Lufttemperatur knapp 1.
Soweit ich das mitbekommen habe, waren es auf jeden Fall Minusgrade in der Nacht. Ich glaube minus 2 Grad Wassertemperatur oder sowas.
Ja, überlegt also, mal. Also es war sogar eine kalte Nacht im
Atlantik. Und sie waren halt sogar sehr nördlich immer noch unterwegs.
Ne? Und das ist halt tödlich. Da bist du halt innerhalb von, ich glaube, nicht mal eine halbe Stunde reicht da aus.
Ja.
Oder weißt du es zufällig, wie lange man da im Wasser aushält bei diesen Temperaturen?
Ich habe mir nur notiert, 40 Minuten nachdem das Schiff runtergegangen war, sind die letzten Schreie verstummt.
Also doch schon relativ, Da kommt es auch hin mit einer halben Stunde.
Ja. Ja, so in etwa.
Ne, überleg
mal. Ich meine, das ist ja im Film genauso, die hatten alle Rettungswesten an, was halt viel Kraft gespart hat.
Ja.
Aber trotzdem die Kälte.
Du unterkühlst.
Ja.
Und gut, dass Rose auf so einer Tür dann glücklicherweise später aufgegabelt worden ist. Natürlich auch so nie passiert. Aber fand ich halt einfach. Da streiten
sich die Leute ja bis heute drüber. Hätte die Tür gereicht.
Ich meine, ich habe letztens auch, da war ich in so einem Forum unterwegs, es gibt Leute, es gab mal einen Typen, der hat sogar James Cameron verklagt, weil er die Liebesstory geklaut hat. Soll angeblich auf einer wahren Begebenheit beruhen. Das soll wirklich so passiert sein. Weil die auch auf dem Schiff, was haben sie denn gefunden? Ich glaube, irgendein Schrank oder was von einem von dem Insassen, wo quasi J. Wie hieß er?
Jack. Joseph Dawson. Gab's oder sowas. Heißt der Jack Dawson und es gab einen Joseph
Dawson. Jack Dawson, genau. Wie ist Rose dann noch mit Nachnamen? Ach, egal. Jack Dawson auf jeden Fall. Und der J. Dawson, dann, das war für die Fans natürlich dann klar, den gab's wirklich. Ich glaub da nicht dran.
Und wo hätte also, das wissen sollen?
Ich glaube, das ist einfach nur... Ja, da tun Leute einfach zu viel hineininterpretieren. Es hat einfach.
Dann hat er ein exaktes Tagebuch gefunden, was die wann gemacht haben.
Na klar, ich meine. Bullshit. Ich meine, von dem Schiff gibt es an und für sich ja keine Aufzeichnung mehr übrig. Ich meine, es ist ja alles untergegangen. Mhm. Das Einzige, was es halt dann gab, dementsprechend waren die Funde, wo wir mit den U-Booten gefunden haben und eben Zeugenaussagen.
Genau, das ist alles, worauf man sich stützen kann.
Ja, und da die Zeugenaussagen dementsprechend natürlich auch nicht hundertprozentig real sind. Ich meine, du musst bedenken, die Leute sind alle traumatisiert.
Hm.
Dementsprechend hat es gehen ja auch die Eigenschaft, es so traumatische Ereignisse quasi verdrängen, ganz gerne verdrängen, ja. Oder dementsprechend anders da verarbeiten. Deswegen kann das schon sein, dass hier und dort ein paar Ungereimtheiten sind, aber im Großen und Ganzen hat sich so fortgetragen. Das Glück war tatsächlich von denen, die aufs Rettungsboot geschafft hatten, dass dieses, wie hieß es nochmal,
Reflexion.
Nee, das Schiff wurde quasi dann gerettet, also so, 4 Stunden später kam.
Carpathia.
Das war das Glück von denen, dass die Carpathia in einigermaßen naher Umgebung war. Sonst wären die auch immer nach vorne auf dem Schiff, auf dem Rettungsboden. Ich meine, das war ja Glück und Unglück.
Ja, wo waren wir zeitlich? Genau. 0.15 Uhr gingen dann eben die SOS-Rufe raus. Carpathia hat geantwortet, braucht 4 Stunden. Dann, wie erwähnt, gegen 0.45 Uhr haben mehrere Passagiere, Gott, was ein Wort,
sag ich doch,
eben schwierig. Die Lichter eines anderen Schiffes, heute weiß man, die SS Kalifornien, die war zu dem Zeitpunkt 16 Kilometer entfernt, haben die eben gesehen. Wie gesagt, die Reflexion hat die Lichtsignale und Leuchtraketen so verzogen, dass man das nicht wahrnehmen konnte aus der Entfernung. Und eben auch um 0.45 Uhr, 40 Minuten nachdem die Evakuierung angeordnet wurde, wurde das erste Rettungsboot zu Wasser gelassen. So, Prämisse von vornherein, Frauen und Kinder zuerst.
Es wurde auch konsequent umgesetzt.
Das war damals die Gentleman-Linie, die auch bekannt war.
Ja.
Und die wurde da knallhart durchgezogen.
Auch mit Gewalt dann auch.
Ja, ich habe von dem Bericht
gelesen. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, oder?
Ich habe einen Bericht gelesen tatsächlich, dass eine Frau mehrere Minuten lang diskutieren musste, ob sie ihren 13-jährigen Jungen mit aufs Rettungsboot nehmen darf, weil der Offizier ihn schon als Mann angesehen hat.
Ja, moin.
Das Krasse war natürlich, dass von diesen knapp 1200 Rettungsbootplätzen nur 705 insgesamt belegt wurden.
Genau, die haben die tatsächlich dann auch dementsprechend, auch wieder ein riesiger Fehler von denen, dementsprechend sehr, sehr
unterbesetzt.
Unterbesetzt, ja.
Also ich habe ein Boot, das hatte 40 Plätze und wurde mit 12 Mann zu Wasser gelassen.
Tatsächlich. Das geht halt nicht.
Was halt das Ding war in dem Denken von den Leuten. Am Anfang wirkte die Titanic halt noch sehr stabil. Wie gesagt, das Leck war ein bisschen größer als ein Quadratmeter, wo das Wasser reinkam. Also die ist sehr langsam und sehr stabil am Anfang gesunken. Und deswegen fühlten sich die meisten Leute auch auf dem Schiff noch sicherer als in diesen kleinen Rettungsbooten.
Ja gut, offiziell war es ja auch nur eine Übung am Anfang, wo die Rettungswesten ausgehändigt bekommen haben.
Im Film.
Genau. Im Film wurde es natürlich, also so lief es nicht ab,
dass die
so lange für die Evakuierung gebraucht haben. In echt war es aber zumindest mit dem Orchester so.
Das Orchester gab es wirklich.
Das hat bis zum Schluss gespielt. Aber auch nur, weil die nicht mitbekommen haben, dass das fucking Schiff sinkt.
Ihnen wurde nur mitgeteilt, dass sie fröhliche Musik spielen sollen, um die Leute zu beruhigen.
Genau.
Und offenbar, als sie das dann gecheckt haben, war es dann auch irgendwie wieder zu spät.
Ja, die wurden einfach komplett abgescammt.
Ja, so wird es halt im Film dargestellt.
Im Film wussten sie, dass es sinkt. Sind aber freiwillig da geblieben.
Ja, in echt war es dann eben auch so. Weil es war, wie gesagt, um 0.05 Uhr hat Smith schon verkündet, das Ding muss evakuiert werden, das Ding wird sinken.
Ja.
Also dieses Orchester, was man aus dem Film kennt, gab es wirklich. Und die sind auch wirklich alle da gestorben.
Genauso wie der Kapitän auch.
Und so lief es halt bis kurz vor 2 Uhr tatsächlich. Relativ ruhig alles. Relativ gelassen noch.
Mit 2 Uhr sank dann das Schiff.
Und dann kommen wir zum Knackpunkt. Mit Shot Nummer 5, wo es eben vorher gebrannt hatte. Und noch ein Fehler von den Passagieren tatsächlich, den ich rausgefunden hatte.
Mhm.
So gegen 2 Uhr ist dann quasi Shot 5 war verriegelt. Ist eigentlich nicht übergelaufen. Oder nee, Shot Z ist der 6. Shot, wo dann der Knackpunkt war, genau. Das ist dann eben übergelaufen, die Tür zu Shot Nummer 5. Die war eben porös wegen diesem Feuer noch, deswegen hat die nicht standgehalten. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kam schon wesentlich mehr Wasser da rein. Und natürlich, als das Schiff angehalten hat, die Leute waren noch in ihren Zimmern, alles war noch normal mit dem Schiff.
Ja, teilweise noch in den Essensraum.
Was machst du so als neugieriger Passagier? Du machst die Luke auf und schaust mal raus, ob irgendwas ist. Ob wir gegen den Eisberg gefahren sind oder so. Du siehst sie natürlich nicht mehr, weil wir vorbeigefahren sind. Aber mal gucken. Und später wurden die Passagiere dann eben angewiesen, sich aufs Deck zu begeben. Was vergessen sie? Sie machen das Fenster nicht mehr zu. Und laut Berechnungen haben schon 12 Bullaugen dafür ausgereicht, die Fläche an Lecks oder die Fläche an Einströmmöglichkeiten für das Wasser an der Titanic zu verdoppeln. Und du musst rechnen, du hattest pro Deck um die 400 Bullaugen.
Ja, also überleg mal.
Also selbst wenn 12 Zimmer vergessen, ihre Fenster zuzumachen, hast du schon die doppelte Einströmgeschwindigkeit an Wasser.
Ja gut, es ging auch ziemlich hektisch dann zu. Die haben quasi rausgeguckt, was ist denn da jetzt passiert? Dann kamen schon überall die Mitarbeiter. Genau. Hier Westen an, aufs Deck. Die hatten nicht wirklich, es ging halt dann wirklich relativ
rapide. Man vergisst sowas halt, aber sowas hat halt auch dazu beigetragen. Wie gesagt, die Carpathia hat 4 Stunden gebraucht. Wir werden dann mal drauf zurückkommen, wann sie gesunken ist und wie viel länger sie hätte aushalten müssen.
Aber die ist doch um 2 Uhr nachts gesunken, oder nicht?
2.20 Uhr, ja.
2.20 Uhr, ne?
Heißt, sie hat 2 Stunden 40 durchgehalten. Wenn man jetzt annehmen würde, alle Bullaugen wären geschlossen, wären es halt noch mal mehr Minuten gewesen.
Dann hätten sie es. Das Ding war,
vielleicht.
Die hätten versuchen müssen, so viel Zeit wie möglich totzuschlagen, bis das andere Schiff.
Aber ja, klar, du weißt es natürlich nicht besser als Passagier.
Ja,
was willst du machen?
Aber klar, hätten aber auch vielleicht die Mitarbeiter nochmal die Zimmer kontrollieren müssen.
Ja, ich glaube, auf so eine Übung warst du auch gar nicht vorbereitet.
Nee, klar nicht.
Bei dem,
so im Nachhinein, denk mal.
Im Nachhinein ist man immer schlauer,
genau. Wenn man das und das machen soll. Der Schiffserbauer ist ja auch auf dem Schiff ertrunken, tatsächlich gestorben. Genauso wie der Kapitän.
Ja, wie gesagt, dann um 2 Uhr hat das Sinken rapide in der Geschwindigkeit zugenommen. Das letzte Boot wurde um 2.05 Uhr dann zu Wasser gelassen und das war für 40 Personen ausgelegt und es waren über 70 drauf. Also es war maßlos überbesetzt. Dann brach halt diese Panik aus, die dann im Film schon gut aufgebauscht wird. Ne?
Ja, aber ist natürlich, ich denke mal, das wird in echt dann auch dementsprechend ähnlich gewesen sein. Weil man hat halt gesehen, es wurden immer weniger Boote. Man schaut sich um so nach dem Motto, warte mal, wie, das haut doch gar nicht hin. Also als
die, ja, und als man die Boote wird sich langsam auch bewusst, das Ding steht mittlerweile so tief im Wasser, das kann nicht mehr schwimmen.
Dann hast du, da kam man noch dazu, dass du gesehen hast, wie es immer weniger Boote wurden und du gemerkt hast, die Boote können gar nicht für alle reichen.
Ja, und dann beginnt der Kampf ums menschliche Überleben.
Dann ist halt wirklich dann jeder für sich selbst. In dem Film gab es ja dann auch die Szene, das war glaube ich sogar das letzte oder vorletzte Boot, wo dann der Vizekapitän oder Offizier, whatever, der wo quasi diesen...
Das ist Murdoch,
der wo Murdoch, das Ausweichen genau, wo es Ausmanöver gemacht hat, der zieht halt eine Pistole und der schießt dann in dem Film zwei Leute und sich dann selber.
Gibt es keine Bestätigung dafür. Habe ich auch nachgeschaut. Also das ist wahrscheinlich einfach für die Dramaturgie.
Ja, hat aber in den Film, finde ich, ganz gut reingepasst.
Mhm. Auch diese schöne Botschaft, wo er ihm dann das Geld zurückwirft, weil sich doch der
Verlobte... Dein Geld ist hier nichts wert, wenn wir eh alle draufgehen, so nach dem Motto. Er wusste ja auch, dass er da wahrscheinlich nicht mehr leben wegkommt, weil die Boote nicht reichen.
Und ab dem Zeitpunkt ging es dann Schlag auf Schlag. 2.10 Uhr ist der Bug dann mittlerweile mit 40.000 Tonnen Wasser geflutet. Und der erste Schornstein stürzt ein, was im Film, glaube ich, auch vorkommt.
Ja, der erschlägt dann auch ein paar Leute tatsächlich. Ja,
ist tatsächlich so vorgefallen, das ist so passiert. Dann haben wir 2.15 Uhr, jetzt geht es wirklich im Minutentakt. Die Heizer in den Kesselräumen 2 und 3 geben ihren Dienst auf. Die waren tatsächlich... verdammt wichtig. Die haben die Stromversorgung so lange organisiert. Also du hattest wirklich lange noch Licht auf der Titanic. Und die haben gegengepumpt, weil das Schiff quasi an der rechten Seite beschädigt war, dass es keine Schräglage bekommt. Haben sie quasi rübergepumpt, damit das Ding eben nicht zur Seite kippt, weil sonst hättest du nur noch auf einer Seite sicher die Rettungsboote herablassen.
Und das wäre auch ein ganz schöner Akt.
Also die Leute, die da unten waren, sind mehr oder weniger auch so die heimlichen Helden, an die sich heute niemand mehr erinnert.
Jetzt sind aber auch alle gestorben da unten.
Ja, die hatten keine Chance mehr.
Weil das Schiff war
Wir reden von 2.15 Uhr, genau. Und um 2.18 Uhr bricht die Titanic dann tatsächlich zwischen dem dritten und vierten Schornstein auseinander.
Aber ich finde es so hart, stell mal vor, du bist ja wirklich in diesen Pumpenraum da unten, sorgst dafür, dass Strom und so weiter läuft. Du weißt eigentlich schon, du stirbst hier.
Ja, aber die haben weitergemacht. Das sind meiner Meinung nach wirklich,
das sind wirklich Helden.
Die versteckten Helden, an die sich heute
nicht mehr erinnern. Die haben quasi dafür gesorgt, dass möglichst viele Leute da wieder rauskommen.
Ja, ohne ihre Pumparbeit hätte halt, wie gesagt, nur eine Seite die Rettungsboote ablassen können.
Das heißt, die Hälfte. Überleg mal, wir sind wieder 600, ja, sagen wir mal 600 Leute, 700 Leute. Mehr Todesopfer gewesen. Plus, das wäre noch erschwert gewesen, die Rettungsboote dann runterzukriegen, weil die so an den Seiten befestigt waren. Und du musstest ja langsam gleichmäßig runterziehen, über einige Meter.
Es wäre halt viel schneller Chaos ausgebrochen. Ja, wie gesagt, 2.18 Uhr. Der Bug war dann eben so weit im Wasser, dass sich das Heck immer weiter angehoben hat und die Kräfteeinwirkungen so groß waren, dass die Titanic knapp unterhalb der Wasserlinie auseinandergebrochen ist. Im Film ist es ja deutlich oberhalb vom Wasser.
Deutlich, also knapp, in der Mitte.
Man geht aber mittlerweile ziemlich genau von der Wasserlinie aus. Und der Bug ging dann eben unter und ist vollständig abgerissen. So. Das Heck selbst hat sich dann quasi wieder in die normale Ausgangsposition zurückversetzt. Stand dann quasi ganz kurz wieder so, wie wenn es normal schwimmen würde.
Genau.
Ist dann natürlich sehr, sehr schnell vollgelaufen, war ja die komplette Seite offen. Hat sich dann aufgerichtet. Sehr ähnlich wie im Film. Im Film ist es halt mehr oder weniger 90 Grad Winkel.
Ne? Ja, das Problem
ist, also so grad war's halt
nicht. Problem ist aber auch, wenn so ein Schiffswrack, also wenn etwas Massives quasi untergeht, da entsteht ein unheimlicher Sog.
Ja.
Das hat nochmal etliche dann mit auch in die
Tiefen
gereist.
Das hat sehr viele Leute mit runtergezogen.
Wurde auch dann nochmal schön im Film gezeigt mit Jack.
Genau. Ja, Heck war kurz in Ausgangsposition, läuft sehr schnell voll, richtet sich halt zu ein paar Grad noch auf, ich sag mal so 60 Grad, nicht komplett senkrecht, und sinkt dann eben 2 Minuten nach dem Bug um 2.20 Uhr. Und damit ist die Titanic verschwunden.
Genau, also die letzten 20 Minuten gehen halt wirklich extrem schnell, ja. Also die haben wahrscheinlich mit den Pumpen noch ein bisschen Zeit hinausgezögert. Ich meine, die haben jetzt knapp 2 Stunden.
Sie haben das Schiff halt auch gerade gehalten, was wichtig war.
Ja, die haben also knapp 2 Stunden durchgehalten. Und was auch wichtig war, Licht.
Ja, also sie hatten tatsächlich Licht, bis die Titanic auseinandergebrochen ist.
Habe ich tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Dachte ich wirklich, das ist so ein Filmding.
Nee, aber war wirklich so. Liegt halt wirklich nur an diesen
Helden,
die Männern in den Kesselräumen,
die ihr Leben geopfert haben. Aber ey, in so einer Situation, das ist halt wirklich...
Ey, ich habe auch, Alter. Ich weiß nicht, wie man das einschätzen muss.
Ich meine, es ist ja nicht so, ich meine, Costa Concordia, ne?
Mhm.
Die, wo war die? Im Pazifik? Nee.
Vor Italien.
Ja, Italien.
Vor Sizilien oder sowas.
Ja, ich weiß, welches Meer das ist. Mittelmeer?
Mittelmeer,
Mittelmeer,
ja.
Ne? So, das Mittelmeer ist relativ warm. So deutlich wärmer als der Nordatlantik. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Grad, ich glaube aber auf jeden Fall zweistellig.
Also, ja, das war ja direkt an der Insel.
Also, ja, 20.
Da geht man ja zum Sommerurlaub hin.
Eben, ist, so, überleg mal.
Aber selbst sie hatte ja Todesopfer.
Selbst sie hatte Todesopfer im Vergleich zu der Titanic. Aber nur ein...
Ja, klar.
Nichts. Aber das Problem ist halt wirklich großes Problem, was so viele Todesopfer gefordert hat, die Wassertemperatur.
Das ist Fakt, ja.
Es sind viele...
Die meisten Leute sind einfach erfroren.
Genau.
Und das war auch so eine erschreckende Szene im Film.
Oh ja, die war richtig heftig. Das Rettungsboot.
Das gab es eben auch wirklich. Ich habe mir noch aufgeschrieben, als letzte Notizen, das Resultat der Katastrophe waren eben um die 1500 Tote bei 711 Überlebenden. So. Wie gesagt, die meisten Menschen davon sind erfroren. Und lediglich Ruderboot Nummer 15 kehrte nochmal zur Unglücksstelle zurück. Das war erst gegen 3 Uhr, als bereits keine Schreie mehr zu hören waren. Und da gehen die Zahlen wieder leicht auseinander, aber die Mindestanzahl von geretteten Personen waren dann noch 3 und die Höchstanzahl, die angegeben wurde, waren 9 Menschen. Im Film ist es auch irgendwie sowas, oder?
Im Film war es nur Rose, wo gerettet wurde.
Nur Rose, ja.
Und dann tun die quasi sich da durchbahnen, überall eben diese Leichen. Und du siehst, das ist halt echt ein krasses Bild dann, wenn da quasi durch so ein Meer von Leichen, das sind ja eben
1500 Menschen, ja, oder auf jeden Fall über 1000.
Über 1000 Leute, alle tot. Es ist halt echt erschreckend und gruselig. Also so, es ist mit Abstand die größte Katastrophe der Schifffahrt. Mit Abstand.
Ja, es gab später noch Unglücke, bei denen wesentlich mehr Menschen umgekommen sind, aber es ist auf jeden Fall das bekannteste Schifffahrtsunglück. Müsste ich nochmal schauen. Aber
auch in der Schifffahrt?
Von der reinen Opferzahl her gab es wesentlich größere Fälle später.
Na gut, es wurde der Weltkrieg dann, ne? Wahrscheinlich.
Bestimmt. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber von der Popularität her, ganz klar, die Titanic kennt jeder.
Ja. Also ich muss auch sagen, also der Film ist ja echt mega gut. Sind mir auch die ein oder anderen Tränchen sind mir da auch geflossen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also es ist ein sehr emotionaler Film.
Man mag es kaum glauben, aber wir haben auch nur ein Herz.
Ja, ich sage nur Great Gatsby, auch ein Film mit Leonardo DiCaprio. Muss ich jedes Mal ein paar Tränchen vergießen. Wir sind ja nicht aus Stein, wir sind ja auch nur Menschen. Und ich für mich spreche, also ich bin auf jeden Fall ein sehr emotionaler Typ, deswegen. Ich schäme mich da auch nicht, ein paar Tränchen zu vergießen. Habe ich damals als junger Mensch, keine Ahnung, 10 oder so, habe ich mit meiner großen Schwester geschaut, Titanic. Und ich hab immer nicht verstanden, warum heulen die jetzt, was ist an dem Film so besonders? Und jetzt, über ein Jahrzehnt später, so, oh fuck. Ja, jetzt verstehe ich dich.
Love hurts.
Love hurts. Der ist so gut.
Naja, noch ein paar Abschlussworte dazu. Die Folgen der Katastrophe natürlich. Dieses Schiffsunglück hat bis heute Auswirkungen auf Sicherheitsstandards zu hoher See. Hat maßgeblich die Rettungsbootanzahlen, die Sicherheitsvorkehrungen etc. beeinflusst. Das hat bis heute eben so seine Auswirkungen. Von daher elementar wichtig. Ja, Jan recherchiert gerade noch. Was suchst du noch, mein Junge?
Ich suche noch ein Zitat tatsächlich. Das hatte ich vorhin offen, aber ich habe es aus Versehen geschlossen.
Ach ja, Jan wollte noch zum Abschluss ein Filmzitat, war es?
Filmzitat, ja, da gibt es etliche.
Naja, ich leite schon mal das Ende ein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr konntet uns gut folgen. Wir haben auf jeden Fall schon noch was dazugelernt beim Nachforschen. Ich hoffe, das ist alles ganz gut rübergekommen.
Ja, dass wir auch ein bisschen den Film beleuchtet haben. Also den Film kann man auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ich hoffe, es war jetzt auch nicht zu verwirrend mit dem Film mit drin. Wir fanden halt schon, dass er ganz passt, weil er viel richtig aufgreift und viel richtig wiedergibt. Deswegen ist es als Anschauungsmaterial schon ganz gut.
Ja, es ist quasi eine peppige Doku.
Und ja, die Geschichte dazu ist auch herzerwärmend, wie der Jan beschrieben hat.
Ja, fantastisch.
Deswegen hoffentlich habt ihr ein bisschen was mitgenommen und eben. Fühlt euch jetzt ein bisschen schlauer.
Eben schlauer und ja.
Reifer.
Reifer. Also pass auf, das Schlusszitat, was ich sehr, sehr passend fand. Wir hatten es ja vorhin mit dem Orchester, oder mit der Band an Bord. Und da hat Jack weise Worte gesagt. Und zwar Begleitmusik zum Ersaufen. Jetzt weiß ich, dass ich in der ersten Klasse bin.
Ist makaber.
Ist makaber. Wobei man aber auch Ersaufen so interpretieren kann mit Alkohol. Sich in Alkohol ersaufen.
Ja, natürlich.
Aber auf die Titanic bezogen, schon sehr makaber. Vor allem, weil die Band ja auch bis zum Schluss spielt.
Ich wollte auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ist jetzt kein Zitat. Aber es ist ja auch irgendwie so ein ingeheimer Faktor, hatten wir es ja schon drüber, Jan. Wenn man sich die Titanic so anschaut, könnte irgendein Drehbuchautor etwas Besseres schreiben?
Nee.
Also, es ist halt ein echtes Ereignis und du kannst da so viel draus machen. Ich finde die Liebesgeschichte, so Romeo und Julia-like, ist halt
perfekt.
Ja, was Besseres kannst du nicht erfinden.
Kannst du jetzt keinen Rambo drauf, dann stirb langsam auf dem Schiff oder nee, so, aber funktioniert dann nicht, aber...
Aber da wird doch niemand drauf kommen, dass du so.
Das ist so
du hast passt. Die reichsten Menschen und mit die Ärmsten an einem Schiff.
Ja.
Und am Ende sitzen sie alle in der gleichen Scheiße.
Sitzen sie alle in einem Boot.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
In dem Sinne können wir die Leute, glaube ich, entlassen.
Ja, ihr seid jetzt frei. Freiheit. Fliegt, kleine Vögel, fliegt. Nee, jetzt sind wir wirklich zu den Rettungsbooten.
Ja, Leute, bleibt gesund.
Genau.
Erfriert nicht im Atlantik. Das ist nicht cool.
Und fahrt nicht gegen Inseln und Eisberge.
Haut rein, Leute.
Bis nächste Woche. Ciao.